Aber was mich halt zufrieden und happy macht, ist irgendwie halt klar auch für irgendwie eine geile Firma zu haben und irgendwie, ne, mit irgendwie Sachen leisten zu können oder so. Aber was mir mehr gibt, ist irgendwie zu sehen, was es den anderen gibt. Und ich habe das auch für mich in der Firma sehr stark gemerkt, dass einfach das, wo ich glaube, meine wahre Stärke drin zu finden, ist, es zu schaffen, das Team so zu motivieren und denen zu helfen, sich so zu entwickeln, dass es ihnen Spaß macht, diese Arbeit zu machen.
Hallo und herzlich willkommen zum Role Models Podcast. Wir sind Davin und Isa und wir sprechen hier im Podcast ganz offen und tiefgehend mit mutigen Frauen über ihre persönlichen Erfahrungen, Erkenntnisse und die vielen Facetten, die das Leben so ausmachen. Wir möchten weibliche Vorbilder sichtbar machen und wir hoffen euch mit diesen Gesprächen Inspiration, Raum zum Nachdenken und die Bestärkung zu geben, Veränderungen voranzutreiben. Für dich und auch für andere.
Und unsere heutige Gästin im Role Models Podcast ist Mengting Gao. Mengting ist 1989 in Dalian in China geboren und in Moers aufgewachsen. Nach ihrem Studium hat sie gemeinsam mit Verena Huberts 2013 Kitchen Stories gegründet. Ihr kennt die videobasierte Kochplattform vielleicht schon, denn die App hat über 20 Millionen Installationen in 150 Ländern und sogar Apple-Chef Tim Cook kam höchstpersönlich im Berliner Büro vorbei. Mengting ist verantwortlich für die Produktentwicklung sowie Content-Kreation bei Kitchen Stories und macht darüber hinaus auch Angel Investments und ist im letzten Jahr Mutter geworden.
Ja, und wir sprechen mit Mengting über wirklich viele spannende Themen. Immer wieder kommen wir im Gespräch auch natürlich auf das Thema Unternehmertum zurück. Wir blicken auf die Geschichte von Kitchen Stories. Mengting teilt, welche Eigenschaft UnternehmerInnen unbedingt mitbringen müssen, wie sie zur Sichtbarkeit von UnternehmerInnen steht, wie sie mit Erfolg und auch Misserfolg umgeht und welche Werte sie teilt. Mengting erklärt auch, warum sie sich wünscht, dass bereits in der Schule die Bandbreite an Berufen und Möglichkeiten aufgezeigt werden sollte und wie ihr eigener Weg nach dem Abi durch einen Zufall geebnet wurde.
Ja, genau. Und Mengting hat ihre Passion gefunden. Man hört und spürt das, dass sie wirklich für Unternehmen brennt und ihr dabei das Wohl aller MitarbeiterInnen besonders am Herzen liegt. Mengting spricht sehr offen und sehr persönlich auch über die nicht so tollen Zeiten in ihrer unternehmerischen Zeit und auf ihrem unternehmerischen Weg. Wir sind von Mengtings Gedanken sehr, sehr angeregt und bewundern ihre super sympathische und wahnsinnig bodenständige Art bei dem Erfolg, den das Unternehmen mit sich bringt. Und pünktlich zum Pizza-Special im April bei Kitchen Stories freue ich mich jetzt schon wieder, einen Blick in die App zu werfen und mich inspirieren zu lassen. Denn ich kann das aus meiner Perspektive als Mutter sagen, dreimal am Tag zu kochen, erfordert ganz schön viel Kreativität und die fehlt mir auf jeden Fall.
Da hilft Pizza. Auch dieses Mal ist Cheese Mercedes wieder Partner dieser Folge und Cheese Mercedes schickt dir einmal im Monat einen Newsletter mit spannenden Interviews mit starken Frauen und verfolgt damit eine sehr ähnliche Mission wie auch wir hier bei Role Models. Im aktuellen Interview Chefredakteurin des Online-Mode-Magazins Journelles, Jessie Weiss, die Gründerin von Global Digital Women, Tijen Onaran. Tijen ist eine der wichtigsten Botschafterinnen Deutschlands, wenn es um Diversität und weibliche Sichtbarkeit in der Digitalwirtschaft geht. Und sie arbeitet derzeit an ihrem eigenen Venture Capital Fonds für von Frauen gegründeten Startups, denn rund 97% aller Venture Capital Fonds, das sind die Gesellschaften, die sich mit investiertem Geld an verschiedenen Startup-Unternehmen beteiligen, werden von Männern geführt. Und die wiederum investieren statistisch gesehen auch viel öfter in Männer. Wie wird man also ein weiblicher Business Angel? Welche finanziellen Mittel braucht es dafür? Und wie kann man Tijen von einer Gründungsidee überzeugen? Über all das spricht Jessie mit Tijen im Cheese Mercedes Interview. Und wenn du selbst Gründerin bist oder gründen möchtest, sind die Impulse für die Suche nach Investorinnen von Tijen im Newsletter sicher auch spannend für dich. Anmelden kannst du dich unter newsletter.cheesemercedes.de und Cheese Mercedes findest du auch bei Instagram und LinkedIn. Vielen Dank an Cheese Mercedes, von Isa und von mir für die Unterstützung dieser Folge. Und jetzt geht's los mit dem Role Models Podcast. Hier ist Episode Nummer 64 und freut euch auf unser Gespräch mit Mengting Gao. Wir starten ja immer wieder jetzt, also neuerdings, dieses Jahr starten wir unsere Gespräche immer mit einem Check-in. Das haben wir so ein bisschen aus der Coaching-Welt übernommen, um so ein bisschen wärmer ins Gespräch zu starten, zu gucken, wie wir so alle reinkommen ins Gespräch, mit welchem Gefühl oder mit welchem Mindset wir reinkommen. Und die zwei Fragen für heute sind ganz simpel. Wie fühlst du dich heute? Also mit welchem Gefühl kommst du ins Gespräch? Und wir sind jetzt gerade ziemlich genau ein Jahr seit Corona. Ne? Also es ist, glaube ich, ziemlich genau ein Jahr. Corona hat Geburtstag und es sind verrückte 12 Monate gewesen und hat viele Dinge auf den Kopf gestellt für uns alle und vielleicht auch unser Kochverhalten auf den Kopf gestellt. Deswegen ist die zweite Frage, was ist das eine Rezept, das muss neu sein, was in den 12 letzten Monaten ja zum Lieblingsgericht geworden ist? Das wär, kannst du ein bisschen nachdenken. Ich starte einfach mal. Ich komme heute sehr, sehr, sehr mit einem guten Gefühl ins Gespräch. Hatte eine total gute Woche. Totaler guter Mix aus Zeit für mich, für kreative Projekte zum Nachdenken, aber auch mit Zeit am Kunden. Und ich habe das in unserer Folge, Isa, gesagt, mit dem Purpose so ein bisschen, also mein Purpose ein bisschen so Durchbrüche stimulieren. Und ich hatte zwei Sessions, einmal eine Coaching-Session, einmal ein Workshop mit einem Führungsteam, wo in beiden am Ende der Session die Rückmeldung so war, das hat was bewegt, das hat was bewirkt, das hat was ausgelöst, das hat neue Denkweisen kreiert und da war ich ziemlich stolz, da diese Woche zwei Durchbrüche also vermelden zu können. Check. Also fühle mich da auch sehr, sehr gut. Ich wache neuerdings immer um 6 auf, das ist mir noch nie passiert, immer vor dem Wecker. Und bin dann entsprechend abends um 10 Uhr direkt total müde, so richtig groggy. Das frage ich mich, woran das vielleicht liegen mag. Vielleicht liegt es am Alter. Und das eine Rezept, was für mich wirklich zum Lieblingsrezept geworden ist, das hängt auch mit Corona zusammen, weil ich vor ja auch ziemlich genau einem Jahr danach an den Stadtrand von Brüssel gereist bin, wo meine Schwester mit ihrer Familie wohnt. Und meine Arbeit ist erstmal so total runtergefahren, ne, weil die Kunden haben alle gesagt, erstmal, ne, geht erstmal nicht oder müssen erstmal uns organisieren. Das heißt, meine Rolle im Haus war, die Kids abzuholen von der Betreuung und zu kochen. Also jeden Tag zu kochen. Das ist dann 3,5 Monate so gewesen. Es war ungeplant, dass ich so lange da bleibe, aber wurde dann am Ende 3,5 Monate und ich war jeden Tag ab 17 Uhr verantwortlich fürs Kochen. Und Kitchen Stories hat mir da den Hintern gerettet, muss ich sagen, weil ich die App schon lange kenne und lange habe, aber nicht so wirklich eine Anwendung so gefunden hatte und das war dann perfekt. Und ich habe dann mehrere Dinge ausprobiert und das ist im Haushalt meiner Schwester nicht so gerne gesehen, so neue Sachen. Also die hat so ganz gerne die Struktur, ne, wo das Menü für die Woche durch ist und die Kinder sind auch so ein bisschen sensibel, was so bestimmte Sachen angeht. Und ich habe aber ein paar Sachen ausprobiert und dass der Renner ist Chicken Katsu, das ich bei euch gefunden habe. Also wir essen Fleisch und das ist ein Gericht, also eine japanische Zubereitung mit so, wie so ein Schnitzel, ne? Wie so ein Chicken-Schnitzel, ein Hähnchenbrust-Schnitzel und das ist der absolute Renner zu Hause. Und jedes Mal, wenn ich da hinkomme, hat meine Schwester schon eingekauft und das steht auf dem Programm.
Mein Check-in. Okay, wie komme ich heute hier an? Ich habe einen Durchbruch erlebt gestern, der mich ganz schön berührt hat. Du hast es gesagt, so 12 Monate Corona. Ich arbeite in einem Team, was vorher schon remote war, also wo alle in unterschiedlichen Ländern sitzen. Und irgendwie haben wir als Team vorher gedacht, ach, das ist eigentlich, können wir super gut miteinander arbeiten und Remote gehört irgendwie zur DNA unseres Teams dazu. Und ich hatte gestern aber ein Gespräch mit meinem Kollegen in einem anderen Land, sehr weit weg von uns. Und das ist immer unser monatlicher Check-in. Und ich merkte schon so in der ersten Minute, oh, der hat irgendwas auf dem Herzen, was er so mit sich rumträgt und habe erstmal gar nichts gesagt, sondern habe ihn irgendwie so ja kommen lassen mit seiner Geschichte oder mit dem, was ihm auf dem Herzen liegt. Und das war, ich glaube, in den letzten 12 Monaten das ehrlichste, emotionalste Gespräch, was ich mit einem Kollegen hatte, mit einem männlichen Kollegen, der sich geöffnet hat, der darüber gesprochen hat, wie schwer die Situation für ihn ist, wie ja, auch wie mental anstrengend das für ihn gerade ist und dass er damit richtig Probleme hat, dass er manchmal sogar morgens gar nicht arbeiten möchte, kann. Und ich habe einfach nur zugehört und so ein paar Nachfragen gestellt. Und für mich war das so ein krasser Durchbruch, weil ich gemerkt habe, wie viel eigentlich so auf ihm lastet und mit was für Emotionen er so durch die Woche immer geht. Und er ist halt Kilometer von mir entfernt. Und wir hatten vorher nicht so ein wirklich enges Verhältnis. Aber das hat mir gezeigt, dass halt auch meine männlichen Kollegen echt strugglen oder Schwierigkeiten haben mit dieser Situation, in der wir gerade sind. Und wie gesagt, das war, glaube ich, das emotionalste und ehrlichste Gespräch, was ich in den letzten Monaten, Wochen mit einem Kollegen, mit einem männlichen Kollegen geführt habe. Und was mir einfach, also deswegen ist es ein Durchbruch für mich, weil ich gemerkt habe, so diese Verletzlichkeit, die kommt meistens von den Frauen oder von meinen weiblichen Kolleginnen, aber wir müssen auch den Raum schaffen für die männlichen Kollegen im Team, die sicherlich andere Themen im Kopf haben vielleicht, aber die genauso diesen Raum brauchen, um sich mal auszutauschen. Und wir haben jetzt nach dem Gespräch oder in dem Gespräch noch beschlossen, dass wir uns einfach spontan, wenn das die Zeitzone zulässt, spontan austauschen und nicht einmal nur im Monat, wo man sozusagen natürlich auch alles mitnimmt, was man so erlebt hat, um einfach diese Räume stärker zu schaffen und nicht durchzupreschen durch die Woche und nicht durchzupowern durch die Woche, sondern wirklich zu sagen, okay, ich brauche jetzt mal ganz kurz einen Moment mit einer Person, der ich vertraue und ich muss einfach mal ganz kurz mitteilen, was ich fühle. Das fand ich einen sehr, ja, bewegenden Durchbruch und habe da den ganzen Tag noch viel drüber nachgedacht. Jetzt kommen wir zu einem ganz anderen Thema, nämlich Kochen. Wir haben ja in den letzten 12 Monaten nicht nur einmal am Tag gekocht, sondern irgendwie gefühlt 10-mal. Also morgens Frühstück, mittags Mittagessen, abends Abendessen. Und wie David schon meinte, so irgendwann fehlt halt die Kreativität. Wir sind auf eine andere Seite gegangen, sondern wir haben gesagt, okay, wir brauchen Routinen in der Woche. Also Tage, an denen wir wissen, was wir abends kochen, damit wir nicht immer da sitzen und uns irgendwas aus den Fingern saugen müssen. Deswegen haben wir jetzt einen Pizza-Freitag schon seit, glaube ich, 12 Monaten eingeführt, wo klar ist, es gibt Pizza. Wir haben das Equipment professionalisiert. Ich mache die Pizza nicht, mein Mann macht die Pizza.
Ja, den Steinofen habe ich mitgebaut.
Den Steinofen gibt es noch nicht. Aber das Equipment ist jetzt so professionell. Die Pizza schmeckt besser als, finde ich. Und wir müssen glutenfrei essen, weil mein Mann und meine Tochter das nicht vertragen. Die Pizza schmeckt besser als in der Pizzeria, würde ich sagen.
Schotz feiert.
Mein Rezept, was ich, glaube ich, richtig gut kann jetzt in den letzten 12 Monaten mir angelernt habe, ist Lasagne. Ich glaube, ich mache eine ziemlich gute Lasagne.
Danke für die Einladung, Isa. Wir
kommen gerne. Ihr kommt freitags zum Pizzaessen und sonntags ist Lasagne-Tag. Ja. Bei dir?
Das klingt
gut. Wie fühlst
gut.
du dich heute?
Ja, ich fühle mich erstmal sehr gut und voller Energie, muss ich sagen, erstaunlicherweise. Und freue mich erstmal sehr, dabei sein zu dürfen. Konzentriere mich so ein bisschen etwas langsamer zu sprechen, weil ich eigentlich jemand bin, der extrem gerne rast im Gespräch. Find's aber total schön und fand's auch immer sehr schön, bei euch so zu hören, dass ihr beide immer so total, ja, ausgeglichen schön einfach sprecht und ich finde, das ist sehr schön anzuhören und habe mir vorgenommen, ich werde versuchen, mein Bestes zu geben, mich dem etwas anzupassen. Also tatsächlich hatte ich eine durchaus sehr anstrengende Woche, aber eine sehr gute. Und zwar würde ich sagen, insbesondere unternehmensseitig, weil wir gerade einen komplett neu aufgesetzten OKR-Prozess haben, Ihr nickt beide kennt es natürlich.
Erklär mal OKRs.
genau.
Für die das nicht kennen, Objective and Key Results.
Genau. Ja, und jetzt nochmal
Zielsetzungsinstrument für Unternehmen.
Genau, damit am Ende des Tages alle volle Transparenz darüber natürlich haben, wo möchten wir als Firma eigentlich hin, aber natürlich auch die tägliche Arbeit so richtungsweisend gestalten mit Zielen, die irgendwie ambitioniert sind, aber letztendlich doch irgendwie ein bisschen erreichbar und vor allem aber der Steuerung dienen oder meiner Meinung nach vor allem dem Fokus dient, alle Departments wirklich auf ein Ziel einzuschwören und zu alignen. Wir betreiben das seit sehr, sehr vielen Jahren bei uns und hatten aber immer das Gefühl, wir sind nicht wahnsinnig gut darin und haben jetzt dieses Jahr uns nochmal einen Coach mit hinzugenommen und haben gesagt, wir wollen das nochmal komplett neu denken. Und wir haben es vorher so sehr by the book, würde ich sagen, gemacht, genau so wie die Theorie es vorschreibt. Und das hat uns nicht wahnsinnig geholfen, es war irgendwie sehr viel Overhead. Und jetzt haben wir zum ersten Mal das komplett neu gedacht, komplett neu aufgesetzt und wir haben sehr viele unserer Teamleads mit hinzugenommen in diesen initialen Definitionsprozess, sind schon viel weiter sozusagen in die Firma reingegangen, um die gemeinsamen Ziele zu bestimmen und haben jetzt so einen neuen Quartalsrhythmus dafür entwickelt, mit crossfunktionalen Projekten und viel weniger OKRs tatsächlich viel, viel weniger, aber dafür hoffentlich die richtigen. Und wir hatten jetzt am Dienstag einen großen Workshop fürs zweite Quartal, wo es jetzt das erste Mal so ist, dass wir sozusagen im neuen System voll durchstarten und nicht so dieses Chaos am Anfang haben, wenn man was Neues ausprobiert. Und das war unglaublich, wie aligned wir da rausgegangen sind. Also so aus so einem wirklich 14-Personen-Zoom, 4 Stunden und wir waren uns einfach einig. So, und das war irgendwie ein unglaubliches Gefühl. Also es war irgendwie nicht so, ach, und wir müssen das noch diskutieren, aber was ist jetzt hiermit? Sondern es war einfach Einigkeit und wussten einfach, okay, was wollen wir machen und woran müssen wir investieren? Und das einfach firmenweit, das war schon wirklich sehr schön zu sehen, muss ich sagen. Und das gibt auf jeden Fall viel Energie. Deswegen fühle ich mich gut, freue mich, dass wir das jetzt nochmal so richtig in die Wege leiten konnten. Und auf der ganz anderen Seite, bei mir nicht ganz anderen Seite, zum Kochen. Apropos Pizza, musste ich gerade drüber nachdenken. Im April ist für uns, dreht sich alles um Pizza, also alles.
Ich merke mir das.
Ja, da werden wir jegliches Rezept sehen. Da würde ich mich natürlich auch sehr freuen, wenn ihr euer Rezept bei Kitchen Stories beitragt.
Also wir können das halt nur in der glutenfreien Variante anbieten.
Ja, aber das
die ist ziemlich gut.
Also bei uns ist alles gerne gesehen, vor allem Sachen, die nicht ganz, vielleicht ganz herkömmlich sind. Mhm. Also da freuen wir uns immer drüber, deswegen bin ganz gespannt. Und muss jetzt tatsächlich viel nachdenken. Also ich muss sagen, aktuell ist mein Leben eher so ein bisschen darüber bestimmt, dass ich immer für meinen kleinen Sohn mitkochen muss, der gerade 9 Monate alt geworden ist und der einfach nichts anderes anrühren will als das, was ich koche. Das heißt,
keine Experimente.
Ich versuche jetzt immer verzweifelt, was für uns zu kochen, was ich dann für ihn auch noch verwenden kann. Und das bedeutet halt auch wenig fancy Themen oder schöne Gerichte. Aktuell, das, auf das ich immer zurückgreife, ist tatsächlich so eine eigens gemachte Gnocchi mit Tomatensoße und für uns mit so Burrata on top, recht simpel. Und dann einen Teil der Soße reserviere ich immer vorher, bevor ich sie stark würze. Und das gibt's dann nachher für ihn in Breiform mit Reis und Ei und anderen Themen. Und ja, das ist leider tatsächlich gerade so das Gericht, was mich, glaube ich, ja alle 2 Wochen zumindest mal mir über den Weg läuft. Und mir
die fancy begegnet. Gerichte kommen irgendwann auf jeden Fall wieder.
Es kommt hoffentlich zurück, ja, muss ich sagen.
Welches fancy Gericht würdest du ganz gerne anpeilen als nächstes?
Also, ich muss sagen, ich habe jetzt gerade wieder so ein bisschen meine Liebe zu Brunch und Backen wieder entdeckt. Und ja, wir machen immer in einer Mini-Runde jetzt neuerdings Brunch. Man kann ja viele Sachen sonst auch nicht mehr machen. Und versuche mich gerade darin zu perfektionieren, Zimtschnecken zu backen. Und habe, ich weiß nicht, wie viele unzählige Rezepte mir jetzt angeschaut und mal die ersten 1-2 getestet. Ich bin noch nicht ganz da, aber mal schauen. Also es wird hoffentlich.
Ja, sehr schön. Danke für den Check-in.
Ja.
Ja, auch Glückwunsch zum OKR-Prozess. Also ich weiß, wie aus eigener Erfahrung, wie schwierig das ist, richtig gut hinzukriegen. Deswegen super, dass er da, dass es bei dir so eine Energie auslöst und nicht eine Überforderung oder eine Überwältigung.
Ja, das war total augenöffnend, also wirklich.
Super. Das Erste, was mir so aufgefallen ist, als ich mich vorbereitet habe, ist dein Geburtsjahr, weil mich das an Mainz erinnert hat. Das quasi, es liegen aber genau 10 Jahre dazwischen.
Alter Herr.
Und
sorry für den Seitenhieb.
Ja. Und ich habe mich da so gefragt, du als Unternehmerin, habe ich mich gefragt, wie dein Blick so auf deine Generation ist, 10 Jahre, also 10 Jahre nach mir. Also wenn ich in 10 Jahre zurückdenke, dann war ich ein bisschen unerfahrener, unerfahrener Typ, der bei SoundCloud gelandet ist und mich da so ein bisschen reingemogelt habe und sich da eigentlich viel entwickelt hat, von dann an erst, ohne zu wissen, wo die Reise hingeht. Und wie blickst du auf deine Generation? Was siehst du, was spürst du, was nimmst du wahr von deiner Generation jetzt im Jahr 2021?
Wow, das ist eine sehr, sehr große Frage und vielleicht eine sehr, sehr subjektive Antwort von mir. Was sehe ich in meiner Generation? Also ich sehe auf jeden Fall und spüre viel so Machertum. Das mag vor allem auch an den Menschen liegen, mit denen ich viel zu tun habe und natürlich auch viele Unternehmer und Unternehmerinnen, die neue Themen wirklich anpacken und tun. Aber das hat mich ja schon seit der Unizeit schon immer begleitet und finde das so mit so das Schönste zu sehen, dass alle wirklich dann doch wirklich immer wieder was Neues vorantreiben wollen. Und egal, wo man sich umschaut, es kommt immer eine neue Initiative, einen neuen Drang, etwas zu starten, nochmal was zu verändern. Und ich glaube, da sehen wir gerade ganz viel, ob es im Gender-Bereich ist, ob es in Diversity ist. Aber da ist wirklich sehr, sehr viel, was da passiert. Und ich habe das Gefühl, dass das ist so, ja, also das sprüht so vor Energie und es ist nicht so eine Lethargie oder auch nicht so ein gemütlich sein, sondern da kommt jetzt irgendwie ganz viel und das finde ich sehr schön zu sehen. Und noch ein Thema, was mir tatsächlich mal aufgefallen ist und wir letztens erst in einer Runde von Freunden eine Diskussion zu hatten, sagen unsere Generation, dass wir schon immer wahrscheinlich dieses Thema auch Arbeiten versus Freizeit und die Balance so zum ersten Mal so ein bisschen anders betrachtet haben. Und natürlich ist jetzt wieder durch Remote und Co. ein neues Brennglas draufgekommen, aber schon auch weit davor haben wir immer stärker gemerkt, wie viele auch in unserem Team gesagt haben, sie möchten eigentlich vielleicht nur 4 Tage arbeiten oder deutlich weniger arbeiten oder nochmal mehr investieren in andere Projekte, die sie haben. Und tatsächlich war das für uns am Anfang noch verwunderlich, so, weil wir gedacht haben, so alles in den Job, alles irgendwie rein und irgendwie 150% bis nachts um 3 und immer mehr. Und das war so eine Bewegung, die wir, glaube ich, schon immer beobachtet haben und die jetzt natürlich nochmal mehr an Fahrt aufgenommen hat. Und ich glaube auch, dass das etwas ist, was die Generation auszeichnet, mehr nach dieser Balance zu suchen zwischen Arbeit und Leben irgendwo auch.
Wie habt ihr das mit der Balance dann, also das erzählt, dass ihr am Anfang fandet ihr das so verwunderlich, dass es so dieses Bedürfnis gibt nach dieser Balance und ihr Vollgas gegeben habt. Mhm. Was hat sich bei euch dann intern vielleicht menschlich, persönlich oder vielleicht sogar als Team verändert, dass ihr das erkannt habt und da die Veränderung auch mitgetragen habt, also entweder mitgegangen oder sogar mitgestaltet habt?
Ja. Ja, also ich muss lachen, wenn ich daran zurückdenke, weil wir auch gestern erst diskutiert haben in unserem Strategieteam, wie wir mit Remote Work denn jetzt weiter umgehen möchten, was wahrscheinlich jetzt viele Firmen sich fragen. Und tatsächlich ganz am Anfang, also so vor jetzt 7 Jahren mittlerweile, Verena und ich erinnere mich nur, also wir saßen wirklich jede Nacht bis um 3 oder so da und dann haben wir immer gedacht, jedes Jahr arbeiten wir so gefühlt 1 bis 2 Stunden pro Tag weniger, das ist ja super. Wir hatten firmenweit irgendwie 20 Urlaubstage, also wirklich so gesetzliches Minimum und als wir so nach den ersten 2, 3 Jahren das erste Mal Homeoffice eingeführt haben, war das für uns so, oh Gott, Homeoffice.
Hoffentlich klappt das.
Ja, was machen die denn da? Und irgendwie wird das funktionieren, oh Gott. Und jetzt im Nachhinein total lächerlich, wenn ich mir das jetzt so überlege. Und wir haben dann so eine Regel eingeführt, man darf jetzt einmal im Monat einen Tag Homeoffice machen. Und den muss man auch vorher anmelden. Und das ging, ich glaube, nur mittwochs oder so, weil wir irgendwie sicherstellen wollten, dass die Leute sich noch irgendwie begegnen können oder so. Und das war eine Revolution irgendwie, ne? Aber natürlich war da auch viel Missmut, weil die Frage war, warum nur ein Tag und warum? Und dann über die Jahre haben wir es immer weiter gelockert natürlich. Und wir hatten auch vorher so eine Homeoffice-Regelung, wo man sagen konnte, okay, du kannst wirklich jederzeit ins Homeoffice gehen, aber sag bitte Bescheid, damit wir halt wissen, bist du da oder bist du nicht da, weil meiste Zeit eben alle im Office tatsächlich waren. Und jetzt haben wir gerade erst wieder diskutiert, wie sieht das denn zukünftig aus und wollen wir so eine Regel haben, 2 Tage im Monat vor Ort, 3 Tage vor Ort, 15%, was auch immer das bedeutet. Und da habe ich, und das also sozusagen kam mir auch fast überraschend, aber meine initiale Reaktion war wirklich so, es macht überhaupt gar keinen Sinn, da noch eine Regel einzuführen. Also wofür? Ja, wir wissen alle, es funktioniert. Wir können gar nicht erklären, selbst wenn wir jetzt sagen würden, komm einen Tag, warum denn eigentlich? Und warum stellen wir es nicht allen frei? Also alle wissen, je nachdem, was ihr Job auch ist, muss ich da sein, muss ich nicht da sein, macht das irgendwie Sinn? Und auch so, ja, eher so der Gedanke heraus, müssten wir nicht einen Code of Conduct schaffen, der zeigt, wir sind eine Firma, die gerne menschlich zusammenarbeitet, sozial zusammenkommt und auch gerne Zeit gemeinsam verbringen möchte, um die besten Ergebnisse zu erzeugen. Aber es ist nicht eher ein Wert, den wir vertreten als Firma und wir müssen es jedem freistellen, das eben auch mit uns mitzuleben. So. Und ja, also von daher, wenn ich da jetzt sozusagen mal denke, vor 7 Jahren, das wäre mir nicht in den Sinn gekommen, zu sagen.
Und deswegen überrascht dich das, dass du auf diese Idee oder dass du
ja, das ist gestern so stark denkst. Okay. Also gestern war das wirklich, es war wirklich erst gestern Abend und das war so, initial habe ich direkt gesagt, das wird nicht funktionieren. Und ich war immer diejenige, die gesagt hat, also wenn es nach mir gehen würde, ja, wären alle immer zusammen, weil ich das einfach auch schön finde. Und ich finde, da kommt viel raus aus Meetings, auch aus so diesem, witzig aus einem eurer Podcast, dieses Unterbrechen, ja, einfach mal reinsprechen, einfach mal neue Gedanken austauschen, nicht in Zoom die Hand heben und sagen, ich möchte jetzt als nächstes was sagen. Aber trotzdem war das absolut klar für mich in dem Moment, also wir werden da nicht wieder hinkommen und wahrscheinlich ist es auch deutlich besser so.
Was war die, also du hast ja gesagt, die Entscheidung für den einen Tag Homeoffice hat erstmal so eine Befürchtung auch hervorgerufen in dir und Verena. Was war diese Befürchtung? Also was habt ihr da befürchtet, wenn ihr ja, so sagt, ja, was machen
Frage.
Die denn alle da?
Das
und wie bringst du das mit heute, mit der Erfahrung heute, dass du auch sagst, es funktioniert ja auch alles? Also wie ist das Spannungsfeld da?
Ja, das ist interessant, weil irgendwie müssen wir doch Angst gehabt haben, dass im Homeoffice nicht gearbeitet wird. Aber es war ja total irrational irgendwo, denn die Arbeit wurde ja gemacht und eigentlich kann es uns egal sein, ob jemand das irgendwo am Strand macht oder irgendwie zu Hause oder im Office. Aber wir hatten auch auf jeden Fall auf dieser Teamgröße, die wir damals hatten, die ja noch deutlich kleiner war, schon immer Angst, so dieses Sozialgefühl zu verlieren. Also wir haben immer Angst davor gehabt, wenn wir jetzt nicht sagen, immer an diesem einen Mittwoch im Monat, dann macht das jeder dann, wann er oder sie möchte. Und das heißt, wir wissen gar nicht mehr, kommen wir noch zusammen. Und ich glaube, das war inhärent eine sehr große Angst, die wir hatten, die sich nie bewahrheitet hat, aber die wir immer so mit uns rumgetragen haben am Ende des Tages, ja.
Ich finde ja auch, dass sich gerade zeigt, also momentan können wir gar nicht in Büros zurück, also zumindest die meisten Büros sind zum Glück zu, aber ich finde, es zeigt sich zum Teil auch natürlich irgendwie der Wunsch, wieder die anderen zu sehen, ne? Und vielleicht ist das so eine Art Trigger. Das heißt, man setzt zwar die Grundlage und sagt, ihr könnt, wenn ihr wollt, kommen, aber Homeoffice ist sozusagen vielleicht der Standard. Aber ich glaube, es ist so ein menschliches Verlangen, was man gar nicht kontrollieren muss oder wo man auch gar keine Grenzen oder Regeln setzen muss, sondern es ist so ein menschliches Verlangen, auch die anderen zu sehen, die Kollegen und Kolleginnen zu sehen. Und vielleicht ist das jetzt ein Lerneffekt aus diesen letzten 12 Monaten, dass der Standard Homeoffice sein kann und dass wir alle aber das Verlangen haben, uns zu sehen. So, dass das wie so ein Magnet eigentlich wirken kann. Ne?
Ja. Ja, absolut. Und auch einfach da mehr auf Vertrauen zu setzen, als irgendwie auf Kontrolle und Regeln zu setzen. Ich glaube, das ist auch so ein ganz großes Learning, dass, genau wie du schon sagtest, die Leute wollen das sowieso von selbst, und wollen wir nicht lieber eine Kultur fördern, in der wir auch Teammitglieder haben, wo wir auch das Gefühl haben, hey, die meisten möchten eben auch diese Form vom Arbeiten auch zukünftig noch haben. Und wird es nicht eigentlich so dadurch, dass wir eben einfach damit vorangehen, irgendwo automatisch erzeugt, dass wir häufig dann doch wieder Menschen im Büro haben und nicht irgendwie am Ende des Tages das Gefühl haben, alle bleiben jetzt immer zu Hause, weil sie denken, das ist die beste Form von Arbeiten. Aber klar, selbst wenn es Einzelpersonen gibt, für die das das Beste ist, warum nicht ihnen die Möglichkeit geben, dort ihre beste Arbeit zu machen?
Wie erzeugt ihr dieses Vertrauen konkret?
Also ich glaube, ganz viel ist, also wir versuchen ganz viel über unsere Werte zu vermitteln. Das heißt, wir haben wirklich auch feststehende, definierte Werte für die Firma ausgerufen. Drei große Überschriften an der Zahl. Alle natürlich so ein bisschen aufs Essen sozusagen gemünzt vom Wording her.
Was ist ein Beispiel?
Genau, also die drei sind, Nummer eins ist Stay Hungry. Da geht es vor allem darum, immer interessiert zu bleiben, immer Neues zu probieren, auch mal eine Tür einzurennen, keine Angst davor zu haben, und völlig egal, ja, sei das in der Küche, in der Arbeit, mit OKRs oder in der Remote Policy. Das ist sozusagen unser Nummer eins. Unser Nummer zwei ist Teach a woman man to fish, so das alte britische Saying. Mhm. Da geht es eben darum, ja, am Ende des Tages zu sagen, wir möchten dieses ewige Lernen und neue Tools und Möglichkeiten erlernen und anderen das wirklich nahe zu bringen. Das ist das, was uns treibt. Nicht nur in unserem Produkt, dass wir versuchen, Menschen beizubringen, wie können sie denn wirklich für sich selbst kochen, sondern tatsächlich auch in unserer Zusammenarbeit, den Menschen eher das Werkzeug zu geben, als zu sagen, okay, hier hast du das, wonach du gefragt hast, und fertig ist. Und das Letzte für uns ist Serve It Up Family Style, dass wir eben zusammenkommen wollen, ja, dass jeder einen Platz am Tisch hat, dass jeder gehört werden soll und dass wir einfach so dieses Kommunale total zelebrieren und feiern. Das ist auch ein wichtiger Teil irgendwie von Essen und Zusammenkommen, aber es ist auch ein wichtiger Teil dessen, wie wir arbeiten wollen. Und tatsächlich versuchen wir diese Werte, die wir zwar definiert und auch niedergeschrieben haben, aber stetig immer überlegen, wie können wir die noch näher in die Mitte eigentlich rücken? Wie können wir sie häufiger nutzen, tatsächlich in Diskussionen, die wir führen? Wir haben jetzt neu eingeführt, dass wir immer einen Joe-Fix, wir haben immer jeden Montag einen Joe-Fix, ein All-Hands, wo sich alle einwählen, wo jede zweite Woche diese drei Werte Thema sind, wo immer jemand etwas erläutert oder zeigt, was auf einen dieser Werte einzahlt, was in letzter Zeit passiert ist. Genau, und ich glaube, so dieses Vorleben, also ich glaube, was ich wirklich so gelernt habe, auch in der Zeit, ist so, Vorleben ist das A und O. Also erzählen, ja, kommunizieren auch, aber es wirklich so zu leben, es selbst zu verwenden, sich immer wieder selbst dran erinnern, ja, das finde ich ist somit die beste Methode.
Hast du da ein Beispiel für Vorleben? Weil das ist ja so eine Eigenschaft eines ja, ich würde nicht sagen moderner Führungskraft, aber schon so, ne, was so ein präsentes Thema ist in Eigenschaften von Führungskräften von heute. Und es macht ja, intellektuell macht das voll Sinn, Vorleben, aber erfordert ja auch manchmal wirklich eine Veränderung, also verändertes Verhalten oder veränderte Einstellungen zu Dingen, ne, ja. Die dann, weil du willst ja nichts Schlechtes vorleben oder das, was das Ungewünschte vorleben. Was hast du ein Beispiel dafür, was du konkret verändert hast in diesem, also vielleicht du hast eben Brennglas genannt, mit dem Brennglas Vorleben?
Ja, also ich habe, glaube ich, wirklich gelernt und vielleicht auch noch gar nicht so lange her, aber so, dass ich bei mir anfangen muss, um zu versuchen, etwas zu verändern und gar nicht irgendwie ausrufen muss, lass uns mal das und das machen, sondern vielleicht mache ich es erstmal und gucke erstmal, hat das überhaupt eine Wirkung? Und jetzt vielleicht so ein ganz banales Beispiel, was ich angefangen habe Anfang des Jahres. Ich bin halt einfach jemand, der häufiger mal zu spät kommt, leider. Und im Zuge der Zoom-an-Zoom-an-Zoom-Meetings wird das immer schlimmer irgendwann. Und ich habe mir einfach vorgenommen zum Anfang des Jahres, dass ich wirklich versuche, immer on time zu sein und mir sonst einen Strich mache in meinem Kalender, dass ich nicht on time war und auch mir jeden Monat sozusagen meine eigene Auswertung mache, zu wie vielen Meetings ich zu spät war. Und ich kommuniziere das auch. Ich kommuniziere das auch, wenn ich im Meeting bin und sage dann, wenn ich auch nur eine Minute sozusagen mich zu spät eingewählt habe, sage ich, Strich. Januar war okay, Februar war ganz schlimm. März sieht wieder sehr gut aus, muss ich sagen. Genau, und ich habe nicht irgendwie, ja, nicht weder die Erwartungshaltung noch die Forderung, dass andere irgendwie das jetzt auch machen oder so, aber trotzdem habe ich so das Gefühl, dass alle wissen, ich bin jetzt extra vorsichtig, pünktlich zum Meeting zu kommen. Und ja, hoffe natürlich, dass das vielleicht dann irgendwann auch einen Effekt hat. Aber selbst wenn es keinen hat, habe ich ja erstmal für mich irgendwie bestimmt, kann ich das überhaupt leisten und geht das überhaupt? Und was ist eigentlich meine Erwartungshaltung an mich selbst, bevor ich sie irgendwie anderen gegenüberstelle?
Ich finde das ein richtig guter Gedanke, erstmal sozusagen bei sich anzufangen, ohne das, wie du sagst, ne, ohne das auszurufen und jetzt als großes Thema zu setzen, um zu schauen, so hat das die Wirkung und hat das vielleicht auch den Effekt, den man sich wünscht, sowohl bei sich selbst als auch bei den Kollegen und Kolleginnen. Weil ich glaube, darüber geht es meistens natürlich am besten, ne? So dieses versteckte Verhaltensänderung, die dann irgendwann auffällt. Mhm. Also gab's irgendwie Leute im Team, die gesagt haben, so, versuchst du gerade extra pünktlich zu sein? Also die das gemerkt haben bei dir?
Ja, also es gab häufiger mal jetzt welche, die mich gefragt haben, und wie häufig warst du heute pünktlich? Oder, oder schon, wie viele Striche ich denn in diesem Monat gesammelt hätte. Tatsächlich habe ich also häufiger Leute im Meeting, die mich das fragen. Ich sage das dann auch immer ganz frei heraus. Ja, und es ist irgendwie spannend, weil es ist so ein ganz leichtes Thema. Es ist irgendwie gar nicht irgendwie schwerwiegend oder so, sondern es ist einfach so interessant und vielleicht ist das ein Denkanstoß, vielleicht nicht. Mhm. Genau, aber ich finde das irgendwie ganz schön so auf die Art und Weise.
Wir haben ja in den letzten 5,5 Jahren, 6 Jahren schon einige Unternehmerinnen getroffen, entweder zum Podcastgespräch oder auch bei Events, die wir noch machen konnten, bevor Corona kam. Und gefühlt hat jede Unternehmerin eine eigene Definition von Unternehmertum. Und von der eigenen Rolle auch. Oder dem Blick auf die eigene Rolle. Wie sieht deine Definition aus und wie sieht dein Blick auf deine Rolle aus?
Wow, ever changing. also vielleicht mein Blick auf Unternehmertum. Für mich ist Unternehmertum ist wirklich, also erstmal so das, was mich wirklich zu einem signifikanten Teil auch ausmacht. Und ich liebe es einfach, was Neues zu erschaffen oder erzeugen. Und ich finde, das es treibt irgendwie Unternehmertum zu sagen, okay, da ist was und ich mache irgendwie was draus und ich erschaffe irgendwie was. Und ich kreiere was vielleicht ja eine gewisse Langlebigkeit hat und wo ich irgendwie Leute mitziehen kann. Und ja, ein ganz wichtiger Punkt für mich da ist, Durchhaltevermögen. Für mich zeichnen sich die meisten Unternehmer, Unternehmerinnen dadurch aus, halt wirklich so diesen Drang zu haben, immer weiterzumachen. Und zwar egal, wie es läuft, ob es jetzt gerade extrem gut läuft oder wahnsinnig schlecht läuft, aber einfach immer wieder einen Weg zu finden, immer wieder motiviert zu sein und trotzdem irgendwo ja eine Lösung zu erzeugen. Und dieses Durchhaltevermögen, glaube ich, ist halt super viel wert und so einer so, ja, wenn ich das so charakterisieren müsste, was macht irgendwie ein Unternehmer, Unternehmerin aus, dann ist das, glaube ich, so das, wo ich sagen würde, Durchhaltevermögen ist wirklich ein Kernthema irgendwie.
Hattest du dieses Durchhaltevermögen schon vorher oder kam das mit der Gründung und mit dem Einstieg in das Unternehmertum?
Ja, also ich glaube, ich hatte es schon vorher. Ich glaube auch, dass ich schon jemand schon immer war, der gerne Sachen irgendwie sozusagen fertig gemacht hat und das immer noch mal so gucken musste, dass das irgendwie besser wird. Also so dieses konstantes Bessermachen. Das hatte ich, glaube ich, schon immer.
Also nicht die 80-20-Regel, ja, sondern eher.
Nee, doch, schon. Also ich glaube, also 80-20 habe ich, glaube ich, ganz stark on the job gelernt, also viel mehr als vorher. Heute sozusagen könnte ich ohne 80-20, glaube ich, nicht überleben. aber ich glaube, ich habe es nie so erkannt, so als Durchhaltevermögen, oder hätte es damals auch wahrscheinlich nie so charakterisiert, auch einfach, weil ich vielleicht auch Glück hatte, nicht so viele Themen in meinem Leben gehabt zu haben, wo ich jetzt sagte, okay, da musste ich durch so ein richtiges Tief durch oder so. Ich glaube, das kam dann tatsächlich eher mit der Firma, dass ich mal so erkannt hatte, okay, es gibt irgendwie Zeiten, in denen es halt echt schlecht läuft und wo, ja, ich auch oft vor so einem Scheideweg irgendwie stand, okay, machst du weiter, machst du nicht weiter und wenn ja, wie? Genau, und dadurch, glaube ich, ist das mehr, muss sagen, vor Augen gekommen.
Kannst du uns mal in einem von den Momenten platzieren, wo du da standst und sagst, okay, mache ich jetzt weiter oder nicht, oder es läuft gerade nicht gut.
Mhm.
Also wo du dann auch wahrscheinlich dein Durchhaltevermögen wahrscheinlich eher bewusst aktiviert hast. Oder aber kannst du da für Menschen, die das jetzt hören und sagen, vielleicht sind die gerade in einer Position, wo es gerade nicht läuft oder oder vorausschauend kommt irgendwann mal, wie kann man sich das vorstellen? Mhm. Wie fühlt sich das an? Was passiert da? Was sind deine Gedankengänge? Was hast du daraus gelernt?
Ja, also tatsächlich, ich finde ja, also so ein befreundeter Unternehmer von mir, bevor ich angefangen habe, eine Firma zu starten, hatte mal zu mir gesagt, du musst dich einfach darauf einstellen, 99% der Zeit gehen Sachen eigentlich schief und laufen nicht so, wie du das gerne hättest, aber dieser 1%, der ist halt so geil, der reißt dich einfach aus allem raus. Und das habe ich mir so sehr gemerkt und ich finde, das ist irgendwie auch so richtig. Also ich habe selten so einen Okay-Tag. Also ich habe eigentlich immer so einen Tag, wo ich mir denke, oh, das und das ist irgendwie nicht gelaufen oder boah, das war richtig, richtig geil. So, und ich habe häufiger Tage, wo ich sage, es läuft nicht. Aber wenn ich jetzt sozusagen einfach eine Situation herauspicken müsste, also ist mit einer der prägendsten Phasen, glaube ich, die Phase gewesen, das war so 2015, also wir haben die Firma Ende 2013 ins Leben gerufen. 2014 haben wir unsere erste App-Version irgendwie gelauncht und dann ging es erstmal steil bergauf. Also wir hatten unfassbar gutes irgendwie Feedback. Wir hatten plötzlich Investoren, die mitmachen wollten, was vorher gar nicht in Frage kam. Und wir haben so auf dieser Mobile-Welle auch irgendwie gesurft, ne, und alle Mobile und das ist jetzt das nächste große Ding. Und da hieß es dann damals auch so, Monetarisierung braucht kein Mensch, ja, also lass uns einfach versuchen, so groß wie möglich zu werden. Und ja, und dann irgendwann Ende 2015 war da so ein bisschen auch die Luft raus, ne, und das organische Wachstum war einfach nicht mehr so und wir hatten damals nichts, heute auch noch nichts in so Marketing investiert, um wirklich jetzt Installationen oder so zu kaufen und so von sich aus ging das einfach nicht mehr und wir standen einfach nach unserer Series A an so einem Punkt, wo wir so gemerkt haben, boah, wir wissen nicht, ob wir das irgendwie hinbekommen. Ja, das Geld floss so raus, wir steckten irgendwie in einer tiefen Entwicklung, wir haben eine Community entwickelt, also ein Fass ohne Boden damals für uns, wir haben die Technik nicht verstanden, wir hatten irgendwie so 2,5 Entwickler so gefühlt auf dem Thema irgendwie drauf und ja, und wir haben eine internationale Plattform geführt. Wir hatten Menschen bei uns in 12 Sprachen, also 12 Muttersprachler, die die Countries geführt haben. Und irgendwie ging es aber halt nicht nach oben. Und zwar weder umsatzseitig noch nutzerseitig. Und wir hatten Finanzinvestoren, Angels, die nervös wurden, die gesagt haben, boah, Leute, jetzt, ne, also wir müssen jetzt irgendwie mal ranklotzen. Wir hatten kein Geschäftsmodell, so wirklich. Wir wussten ja gar nicht, mit was wollen wir überhaupt Geld machen. Und zusätzlich waren Verena und ich uns auch nicht eins, wo die Reise denn überhaupt vielleicht hingehen soll. Mhm. Und wir haben zusammen gelebt, wir waren 24/7 zusammen und die Diskussionen nahmen einfach kein Ende. So. Und ja, und ich glaube, wir waren einfach auch irgendwie fertig. Wir hatten keine Erfahrungen, wir waren wussten einfach nicht, auf was wir uns berufen sollten. Und wir wussten aber, das Geld geht zu Ende und wir müssen jetzt eine Entscheidung treffen und entweder wir versuchen nochmal deutlich mehr Geld zu raisen.
Wie lange hattet ihr da noch zu dem Zeitpunkt?
Ja, also wenige Monate, 2-3 Monate würde ich sagen.
2-3 Monate und wie viele Leute?
Damals wahrscheinlich so rund um 30.
Boah, krass.
So rund um 30, ja.
Was macht das dann mit dir? Also was für ein Gefühl ist das?
Also Nervosität, Panik, Angst, ja, also wirklich, ja auch, also bei mir unglaubliche Ungeduld, Genervtheit, ich war einfach angespannt 24/7 und ja, einfach so dieses, einfach keinen Ausweg zu wissen in dem Moment und so ein Brett vorm Kopf auch irgendwie zu haben und so das Gefühl zu haben, das ist die gleiche verdammte Diskussion immer und immer und immer wieder irgendwie, ohne wirklich am Ende ein Ergebnis zu haben, weil wir natürlich nicht wussten, in welche Richtung soll es jetzt eigentlich gehen. Ja, und das ist tatsächlich was uns, glaube ich, damals sehr, sehr geprägt hat. Wir haben dann unsere erste große Entlassungswelle gehabt, wenn man so möchte, die natürlich sofort auf Gründerszene stand. Auch damals für uns selber waren irgendwie, keine Ahnung, wie alt war ich da, wahrscheinlich 24. Also halt wirklich so, es war einfach, es kam dann alles so auf einmal. Und wir haben versucht, so das Beste daraus zu machen, aber wir haben eben auch für uns damals zum Beispiel entschieden, wir wollen nicht nochmal erstmal eine neue Vision zeichnen und versuchen, eine große Runde zu raisen, was immer irgendwie auch als Option irgendwie im Raum stand, sondern wir haben gesagt, okay, wir wollen uns irgendwie lieber auf den Hosenboden setzen und versuchen irgendwie uns Richtung Profitabilität zu bewegen und zu schauen, können wir das eigentlich selber irgendwie stemmen und können wir irgendwie ein Geschäftsmodell auf diese Plattform irgendwie setzen. Und um eine Luft zu haben, das zu tun, mussten wir halt einfach sehr viele gehen lassen. Und wir haben im Grunde genommen alle Märkte außer drei zugemacht, zum Beispiel, haben in den Bereichen alle Leute entlassen. Und es war schon ja ein extrem krasser Einschnitt damals. Aber sind sehr gestärkt da rausgegangen. Also, und es war, wenn ich jetzt zurückdenke, fast gruselig. Also es war so, wir haben uns wirklich hingestellt, wir haben allen gesagt, so sieht's aus und so geht's nicht weiter und das müssen wir machen. Und ja, sind, glaube ich, glücklicherweise auf extrem viel Verständnis gestoßen. Also während draußen so presseseitig, investorenseitig der Sturm tobte, waren wir aber in der Firma so sehr eins. Und selbst alle, die gehen mussten, kamen sozusagen am nächsten Tag und haben mit uns irgendwie Abschied gefeiert und so. Es war schon, also ich glaube, es war unglaublich gut für uns damals, dass wir uns darauf verlassen konnten. Aber ja, und dann ging es glücklicherweise wieder weiter.
Eine kurze Nachfrage zu eurer Beziehung, also zu deiner Beziehung zu Verena. Weil du gesagt hast, so, ihr habt zusammen gelebt und das war wahrscheinlich die angespannteste Situation, wenn man jetzt zurückblickt. Wie habt ihr das Level gefunden, um nach vorne zu schauen?
Ja, es war echt nicht einfach. Also wir haben ja sehr lange zusammengelebt. Ich wüsste jetzt gar nicht mehr, wahrscheinlich 3-4 Jahre wahrscheinlich zusammengelebt. Und das Erste, was wir irgendwann gemacht haben, also wir haben es ja selber gemerkt, ne, dass wir natürlich irgendwann so, also konnten wir gefühlt den anderen nicht mehr so richtig die ganze Zeit irgendwie sehen und brauchten auch mal was anderes. Aber wir haben natürlich so viel gearbeitet, dass wir uns natürlicherweise eh immer gesehen haben. Und das war natürlich auch schön irgendwie, dass man zumindest dann irgendwie zusammen hingehen konnte, zusammen weggehen konnte. Und wir waren damals sehr viel feiern in Berlin auch und dann irgendwie noch vom sozusagen Office in Club und so. Und das war irgendwie auch schön, dass man das alles so zusammen erleben konnte. Und dann haben wir irgendwann gemerkt, okay, also wir können nicht nur dieses eine Thema in unserem Leben haben. Also es ist einfach zu schwierig. Haben dann erstmal beschlossen, wir machen jetzt eine Dreier-WG auf und nehmen uns sozusagen jemand anderes hinzu, damit wir auch nochmal ein anderes Thema haben. Das hat ganz gut funktioniert.
Welches Thema kam an?
Ist ein Studienfreund auch von uns gewesen, der auch wiederum Unternehmer damals war, damals bei Shopwings. Dann, witzigerweise, ist er bei heute sozusagen Via Fintech eingestiegen als Geschäftsführer, was wiederum mein Partner gegründet hat. Also es war dann auch schon wieder ein zu kleiner Zirkel, wenn man ehrlich ist. Das konnten wir damals nicht absehen, als wir mit dem DWG gegründet haben, möchte ich nur nochmal sagen.
Und wusste er, dass er reinkommt, um sozusagen vielleicht auch nicht Punching Ball zu sein, sondern zumindest irgendwie
Ach, ich glaube, den hat das nicht so gestört oder interessiert. Ich weiß gar nicht, vielleicht müsste ich ihn mal fragen, ob ihm das so bewusst war. Ich glaube aber nicht. Der ist einfach nach Berlin gekommen, der brauchte eine Bleibe, der hat eine Zeit lang damals bei uns auf der Couch gelebt. Und dann haben wir gesagt, ach komm, warum machen wir nicht mal eine Dreier-WG? Holen uns halt irgendwie mal so eine WG mit einem größeren Wohnzimmer, was wir damals nicht hatten, damit wir auch einfach mal mehr so zusammenkommen können, Freunde einladen können. Und dann haben wir das ganz kurzfristig einfach so gemacht und dann war es so. Und das war aber, glaube ich, auch sehr gut. Also ja, tatsächlich.
Wir machen eine kurze Pause und möchten euch einen weiteren Supporter dieser Folge vorstellen. Und das sind die Friction-Stifte von Pilot, die seit über 100 Jahren Schreibgeräte machen. Und Stifte spielen in meinem persönlichen und beruflichen Leben eine wichtige Rolle. Und die Friction-Stifte von Pilot sind seit einigen Wochen zu meinen Lieblingsstiften geworden. Besonders die Stifte mit der Mine 05. Die nutze ich sehr gerne für Notizen und Highlights in Büchern, die ich lese. Und die Stifte mit der Mine 07, die harmonieren, finde ich, sehr gut mit den Moleskine-Notizbüchern, die ich nutze. Und was ich besonders an den Friction-Stiften mag, ist, dass ich mit der integrierten Kunststoffkugel auch Dinge ganz einfach wegradieren kann, falls ich mal einen Fehler gemacht habe oder was ändern möchte. Und das geht, weil die Tinte der Friction-Stifte thermosensitiv ist. Und es gibt sogar Ersatzminen in vielen verschiedenen Farben für die Modelle Friction Ball, Friction Clicker und Friction Point Clicker. Und damit kannst du deinen neuen Lieblingsstift ganz einfach nachfüllen, anstatt einen neuen zu kaufen. Und laut Pilot reduziert sich die CO2-Auswirkung um bis zu 62%, nachdem du den Stift dreimal nachgefüllt hast, statt drei neue Stifte zu kaufen. Neben diesen Tintenrollern gibt es auch radierbare Textmarker, es gibt auch Fineliner und sogar Filzstifte in dem Sortiment. Und ob du zur Schule gehst oder ob du auf der Uni bist, ob du in einem Kreativbüro arbeitest oder vielleicht in den Medien oder vielleicht hast du sogar einen Job, in dem du sehr viel schreiben musst und du musst hin und wieder Dinge auch mal wegradieren oder anpassen, bin ich mir ziemlich sicher, dass du den geeigneten Stift in dem Sortiment von Friction findest. Und falls du die mal ausprobieren möchtest, gibt es für dich als Role Models Podcast HörerIn einen Rabattcode, mit dem du bei einem Bestellwert von 20 Euro nochmal 20% Rabatt erhältst. Den Rabattcode ROLEMODELS20, also ROLEMODELS20, kannst du ganz einfach bei deiner Bestellung auf pilotpen.de angeben, um den Rabatt von 20% zu erhalten. Und der Rabattcode ist bis Ende Juni 2021 gültig. Also nochmal, der Code ist ROLEMODELS20. Du kriegst damit 20% Rabatt auf pilotpen.de. Ja, und wir würden uns freuen, wenn du die Stifte mal ausprobierst und sag uns doch einfach Bescheid, wie du sie findest. An dieser Stelle vielen Dank an Pilot für den Support dieser Folge. Und jetzt geht's weiter mit unserem Gespräch mit Meng Ting. Ja, du sagtest, also das ein bisschen schon über die Dynamik zwischen dir und Verena schon erzählt. Wie habt ihr es geschafft, diese Partnerschaft über diese Jahre durch diese Zeiten hindurch, also dass die auch nicht zusammenbricht? Also was kannst du HörerInnen mitgeben, die vielleicht auch in einer Zweierkonstellation unterwegs sind?
Und gerade gründen oder?
Oder gerade gründen wollen, genau. Oder uns beiden hier.
genau.
Mitgeben, was sind die für dich ja die schärfsten Kriterien nötig sind, um so eine Beziehung, Partnerschaft zu gestalten, damit sie auch nicht zusammenbricht?
Hm. Ja. Also ich glaube, Verena und ich immer sozusagen sehr stark verbunden hat, war unser Grundvertrauen in die andere Person. Das heißt, egal sozusagen, wie wir uns vielleicht auch mal gestritten haben mögen über gewisse Themen, wir wussten immer, die andere ist da und die bleibt auch da und die haut jetzt auch nicht ab oder so, sondern egal, was sagen wir mal aufkommt oder gesagt wird, wir ziehen das irgendwie zusammen durch und wir werden danach wieder uns an einen Tisch setzen. So, und dieses Grundvertrauen, ich meine, wir haben zusammen studiert, das kam ja aus einer Freundschaft heraus und ich glaube, dieses Grundvertrauen hat uns an vielen Stellen sehr, sehr geholfen. Natürlich, also sozusagen aus einer Freundschaft heraus zu gründen, war jetzt auch nicht immer das Einfachste, ne? Also Stichwort sozusagen Freizeit war dann irgendwie auch zusammen. Aber ich glaube, dass diese Basis uns durch vieles durchgeholfen hat. Und das Zweite ist, glaube ich, wirklich, und da waren wir sicherlich nicht immer die Besten drin, wenn ich jetzt reflektieren würde, glaube ich, ist aber so das Thema die Kommunikationswege immer offen zu halten. Also egal, wie sehr es mir vielleicht auch mal hier und da auf den Geist ging, dann immer noch zu sagen, okay, wir setzen uns aber zusammen und wir sprechen nochmal drüber und wir sprechen nochmal drüber und wir sprechen nochmal drüber. Und ja, da halt auch in der Lage zu sein, wirklich offen und ehrlich zu sein. Und ich glaube, wir kamen an Punkte, wo wir gesagt haben, boah, also wir wissen es einfach nicht mehr, ne? Oder was irgendwie ein Lösungsweg ist. Und wir haben uns dann auch einen Coach zum Beispiel auch mit dazu geholt, die das mit uns zusammen auch exploriert hat. Und ich glaube, diese externe Hilfe, ich glaube, das hätten wir auch früher schon mal machen können. Also um ehrlich zu sein, also zum Beispiel Coaching, ja, in unseren Early Days, also wir hatten keine Ahnung, dass das überhaupt relevant sein könnte, kannten auch niemanden. Und jetzt holen wir uns gefühlt an jeder Ecke zu jedem Thema irgendwie in Coach hinzu, warum auch nicht, ja, also gibt natürlich genügend Leute, wie du ja auch selbst, die am Ende des Tages halt Spezialisten sind auf gewissen Gebieten und die echt nochmal andere Potenziale entdecken können und das hat uns auch total geholfen. Und ich glaube, dass wirklich so offene Kommunikation, offenes Feedback, das auch mehr zu institutionalisieren. Bei uns, ich institutionalisiere Feedback super krass bei uns mit dem Team, aber Verena und ich haben das nie zwischen uns institutionalisiert. Und wenn ich jetzt so zurückdenke, glaube ich, hätten wir das auch machen sollen, damit wir einfach einen gewissen Raum haben, uns diese Themen eben auch zu sagen und sie auf den Tisch zu legen. Genau, aber das würde ich, glaube ich, mitgeben.
Jetzt habt ihr euch über die Freundschaft dazu entschieden, ein Unternehmen gemeinsam zu gründen. Ich kenne aber auch viele jetzt gerade so in den letzten zwei Jahren oder vielleicht auch im letzten Jahr, also Paare, ob zwei Frauen oder ein Mann oder eine Frau oder zwei Männer, die gründen, sich aber vorher jetzt nicht so gut kennen. Würdest du den ähnlichen Ratschlag geben, wie so man das Vertrauen aufbauen kann oder wie man eine gute Ebene findet oder gibt es da vielleicht sogar andere Dinge, die wichtiger sind oder die mehr Relevanz haben oder mehr Fokus also, haben?
Ja, also dadurch, dass ich ja selbst noch nicht erlebt habe, also wenn ich so aus meiner Erfahrung spreche heraus, ich habe jetzt Alex mit dabei an Bord, unseren Verenas Nachfolger, wir kannten uns vorher nicht. Und trotzdem, glaube ich, haben wir eine extrem starke Vertrauensbasis auch in sehr kurzer Zeit sozusagen erzeugt. Was auch einfach daran liegt, dass, also klar, natürlich war es auch ein sehr aufwendiger Interviewprozess und alles, aber ich vertraue auch absolut sozusagen seiner Expertise und ich schätze ihn halt wahnsinnig auch als Mensch. Also die Chemie funktioniert da einfach. Und ich glaube, dass das auch auf einer sehr sozusagen fachlichen Basis man extrem großes Vertrauen erzeugen kann. Ich habe ja dieses Vertrauen auch gegenüber anderen Teilen meines Teams, ja, die ich ja auch nicht aus einer Freundschaft heraus kenne. Also das auf jeden Fall. Und ich glaube, dass dieses Kommunikations- und Feedback-Thema halt wirklich, also in jeglicher Beziehung eigentlich, also gerne wahrscheinlich auch in der privaten, auch wenn man es da wahrscheinlich nicht institutionalisieren möchte.
Okay, Ars.
genau, aber ja, das ist, glaube ich, wirklich das A und O. Und ich arbeite auch noch selber sehr hart daran, das hinzubekommen, denn auch damals sozusagen, was wir vom Coach mitbekommen haben oder auch so eins der Themen, die ich mir auch habe sagen lassen, ist, wirklich so dieses Kritik ist zumutbar und es ist auch ein Geschenk irgendwo, das dir jemand machen kann. Und mir fällt es auch immer noch sehr häufig sehr schwer, sowas direkt zu äußern, aber ich versuche mich immer mehr daran und auch daran zu arbeiten. Und ich glaube schon, dass insbesondere, wenn man eben auf Augenhöhe zusammenarbeitet, das halt auch einfach ermöglicht werden muss, für eine gesunde Zusammenarbeit.
Wie wichtig, ich will jetzt so ein bisschen nochmal den Bogen schlagen von vielleicht auch den Anfangsjahren zu jetzt. Wie wichtig ist Sichtbarkeit gerade als Unternehmerin? Es gibt viel zu wenige Frauen, die Unternehmen gründen. Die Zahlen werden nicht besser oder steigen oder sinken dann wieder um 0,5% oder um 1%. Wie wichtig ist Sichtbarkeit im Vergleich zum unternehmerischen Erfolg? Also wie guckst du auf dieses Thema gerade?
Ja. Ja, also ich finde es tatsächlich, also es ist gar nicht so einfach zu beantworten. Ich glaube, dass gerade jetzt aktuell ist das Thema einfach wahnsinnig präsent in den Medien, so als Unternehmerin etwas zu machen. Und das bringt auch extrem viele Vorteile mit sich. Also im Sinne von, dass man einfach viele Gelegenheiten und Chancen bekommt, irgendwo aufzutreten, irgendwo mitzumachen. Und das finde ich sehr schön, ja. Das ist irgendwie super, dass das dadurch erzeugt wird. Ich selbst war immer so ein bisschen zurückhaltend in dem Bereich. Wir hatten damals auch viel gute PR, aber auch da wir haben nie PR so wirklich für uns so genutzt zum Unternehmensaufbau. Viele Unternehmerinnen, glaube ich, haben das deutlich besser gemacht, also das auch viel mehr sozusagen als Teil der Strategie gesehen. Das war bei uns nie der Fall. Also bei uns war es immer so, dass wir gesagt haben, wenn irgendwie Themen reinkommen, die wir spannend finden, dann machen wir das. Aber wir haben das so in dem Sinne für uns nicht genutzt, weil wir auch nie, sozusagen wollten nie, dass Kitchen Stories nur wir sind, sondern wir wollten irgendwie, Kitchen Stories sollte eine Marke sein. Wir haben damals, haben uns selbst damals ja verschlossen, irgendwie überhaupt Gesichter zu zeigen in der App, weil wir gesagt haben, wir möchten halt wirklich eine Marke aufbauen, die für sich steht und die nicht an irgendeiner Person hängt und auch nicht an uns. Ob das jetzt smart war, ich weiß es nicht. Ja, also vielleicht, also wir hätten viel, viel mehr wahrscheinlich aus PR machen können und auch heute betrachten wir das Thema schon ein bisschen anders. Und möchten da auf jeden Fall auch mehr machen. Und ich glaube, es ist sehr gut, dass dadurch auch so viel Sichtbarkeit erzeugt wird. Persönlich finde ich halt, würde ich mich lieber auch viel mehr dafür einsetzen, diese Sichtbarkeit nicht nur so gefühlt in unserer Riege, so nenne ich es immer so ein bisschen, wo es jetzt sehr, sehr präsent schon ist, darzustellen, sondern ich finde es eigentlich eher spannender, dass wirklich diese Vorbildfunktion geleistet wird, die meines Erachtens nach halt im Leben schon viel früher kommen muss. Also ich glaube eher also Richtung halt Schulen und Co., ne? Also gar nicht sozusagen jetzt so in unserem Alter, unsere Generation, ja, weiß nicht, also ich glaube alle, die es interessiert, die haben es mittlerweile irgendwie auch mal gehört oder wissen auch, dass es gewisse Vorteile mit sich bringt. Viele entscheiden sich ja trotzdem für einen anderen Weg, was ja auch völlig in Ordnung ist. Aber ja, ich hätte es eher spannend gefunden zu sagen, okay, ich hätte mir das halt mit 14, 15 vielleicht, also hätte ich mir sowas nie ausgemalt und wäre ich nicht versehentlich an dieser Uni gelandet, weil meine Eltern die Uni im Fernsehen gesehen haben, dann wäre das nie Teil meines Lebens geworden. So, und das finde ich ist eigentlich so, ne? Das ist halt nicht so ein Beruf wie jetzt irgendwie Arzt sein oder so, also irgendwas, was man irgendwie früh auch so assoziiert als Möglichkeit, sondern ja, kommt halt sehr, sehr spät. Und das finde ich eher spannend.
Also was ich ein bisschen raushöre, ist, dass dir für dich persönlich, korrigiere mich da super gerne, es klingt so, dass dir wichtiger ist, Sichtbarkeit auf das UnternehmerInnentum zu geben, als auf die UnternehmerInnen oder Unternehmer.
Ja, also ich glaube, ich bin da grundsätzlich und ich bin mir da, glaube ich, selber auch nicht so richtig eins. Also ich finde das irgendwie sehr cool. Ich folge unfassbar vielen selbst. Ja, ich höre mir jeden Tag an, was sie irgendwie zu sagen haben und so. Auf der einen Seite bin ich irgendwie so, konsumiere ich diesen Content so richtig und lass mich davon auch inspirieren. Finde das dementsprechend auch schön. Auf der anderen Seite war ich schon immer so eine Person, die nicht so wahnsinnig gut darin war, irgendwie zum Beispiel mich selbst oder so dieses so Personen abfeiern. Also ich war nie so richtig so in der Riege, würde ich drin. Also ich bin, keine Ahnung, kann bis heute kein Selfie machen, so ungefähr. Und es ist irgendwie deswegen, ja, liegt mir das irgendwie auf der anderen Seite auch nicht so. Und ich finde irgendwie Unternehmen auch sehr spannend. Und ich finde es irgendwie extrem spannend, wie irgendwie auch Geschäftsmodelle funktionieren können und so weiter. Und ich finde halt auch, dass, also so mein Gelerntes ist einfach, dass da stehen so wahnsinnig viele Personen dahinter, die diesen Erfolg ausmachen, die eben nicht sichtbar sind. Und manchmal, finde ich, bekommt man leicht so das Gefühl, oh, und dadurch, dass diese Person jetzt da ist, geht es total ab. Aber eigentlich ist es ja ganz, ganz viel anderes tatsächlich. Und deswegen bin ich immer so ein bisschen hin und her gerissen, also bei diesem Thema. Weil irgendwo muss ja diese Sichtbarkeit erzeugt werden und auch diese Vorbildfunktion erzeugt werden. Auf der anderen Seite habe ich auch manchmal das Gefühl, dadurch geht das andere irgendwie so ein bisschen verloren, diese Leistung, die da eigentlich auch wirklich erbracht wird. Und Ja, und die Strategien, die von so vielen Leuten irgendwie erzeugt worden sind, die daran gearbeitet haben und so. Und das finde ich wiederum auch ein bisschen schade. Also es ist ganz schwierig. Also ich habe da keine klare Meinung, ehrlich gesagt.
Du hast auf Davids Frage ganz am Anfang zu Generation, hast du gesagt, es ist eine MacherInnen-Generation. Oder du hast das Gefühl, dass viele anpacken und was verändern wollen. Wie glaubst du, kann man diesen Anspruch an sich selbst und vielleicht auch an die Zukunft weitergeben? Weil ich glaube, es ist das eine, Unternehmertum zu erklären, und das andere, so dieses, ja, diese Macher in, ich nenne es mal Attitüde, ist das falsche Wort, mir fällt das richtige Wort nicht ein, aber diesen Anspruch zu übermitteln. Ne? Du hast von Vorbildern auch gesprochen, dass man früh in der Schule oder in der viel früher, ganz am Anfang in der Uni natürlich oder in anderen Situationen das übermitteln sollte. Also wie kann man abseits vom Unternehmertum und von Businessmodellen und Ideen, wie kann man dieses MacherInnen gehen irgendwie vielleicht? Also es kann gehen, aber du weißt, was ich meine. Wie kann man das übermitteln?
Ja, einfach diesen Willen irgendwie und diese, wie du schon sagst, Attitüde. Und tatsächlich glaube ich, dass ganz viel auch mit dieser Berührung zusammen einhergeht, die man vielleicht ganz früh auch in Schulen etc. erzeugen kann. Ich finde ja auch Startup Teens zum Beispiel auch eine mega Initiative, und das würde ich mir wünschen. Also das, was ich dankenswerterweise, finde ich, an der Uni erfahren habe, was wir über Eigeninitiativen, über Eigenkonferenzen, die wir selber irgendwie gestemmt haben, aber auch mit Ehemaligen gestemmt haben und mit einem Netzwerk gestemmt haben an Leuten, die Ähnliches schon mal gemacht haben. Das finde ich, also das ist eigentlich für mich so interessant, wie könnte man das auf zum Beispiel Schulen oder viel frühere Themen übertragen, sodass wir tatsächlich Kinder halt in der, weiß ich nicht, 5., 6., 7. Klasse oder vielleicht noch früher, ja, also wie können wir die mit Menschen zusammenbringen, die eben MacherInnen sind? Wie können wir denen zeigen, dass sie selber Projekte ins Leben rufen können, selber Initiativen starten können und auch mal machen lassen? Also irgendwie mit Hilfe, mit Unterstützung, mit Netzwerk vielleicht. Und das muss ja kein Unternehmen sein. Das kann irgendwie, ne, es kann ein Gartenprojekt sein, das kann irgendwie, wir haben damals sowas, also in der Schule, ich kann mich daran erinnern, es gab irgendwie für mich sozusagen einen Moment, das war immer so, einmal gab es so Projektwoche, ich glaube, es so in der 9. Klasse oder sowas.
Ja, da habe ich auch genau gerade dran gedacht.
Wo wir, also wir haben damals, natürlich habe ich damals was mit Essen gemacht.
Echt, war das
ja, es war tatsächlich schon so. Ja, ich war schon immer in dem Bereich unterwegs. Und wir haben halt so eine School Kitchen, irgendwie hat sich das damals genannt, gemacht, wo wir halt echt so Essen gekocht haben und das dann so in der großen Pause irgendwie verkauft haben. Und aber halt auch an Bedürftige verteilt haben und so. Oder wir durften mal eine Woche lang eine Bäckerei übernehmen, weil der Vater von einem meiner Mitschüler, dem die Bäckerei gehört hat, und zwar, glaube ich, so in der 6. Klasse oder so, und das war total verrückt und wir durften da so alles sozusagen übernehmen.
Wow.
Und so war es. Also ich würde mir wünschen, dass sozusagen so aus diesem Unterricht herausgebrochen ist, einfach viel mehr Berührung mit echtem Machen irgendwie hat. Und das glaube ich, das kann man tatsächlich schon in sehr kleinem Kreise, auch in jeder Schule irgendwie mal initiieren, und da bedarf es gar nicht so viel. Und auch die Bandbreite zu zeigen, dieser ganzen Berufe und Bereiche, die es da draußen gibt, ne? Also das finde ich ist halt auch sowas, keine Ahnung, also ich hatte beim Abi wirklich so noch gar keine Vorstellung, gar keine Ahnung irgendwie, was es gibt. Und dann war halt so das Nächste, so das, was meine Eltern gemacht haben, so okay. Und dann war es das irgendwie auch schon.
Was machen die?
Meine Mutter ist Ärztin, also ich wäre tatsächlich sozusagen dann, glaube ich, auch Medizinerin geworden. Mich hat das damals extrem fasziniert, also heute auch immer noch. Also wenn mich mal eins mehr reizt oder genauso reizt wie Food oder mal was anderes, das ist, glaube ich, so in der Medizintechnik. Genau, mein Papa ist Elektroingenieur. Genau, aber mittlerweile klassisch Manager eigentlich. Und so, also.
Und dann war es eigentlich der Zufall, dass du.
Meine Eltern haben wirklich die WHU im Fernsehen gesehen. Also so, keine Ahnung, Phoenix TV oder sowas. Also so, völlig random. Und ja, ich hatte nie gedacht, mal an eine private Universität oder sowas zu gehen. Und ja, war dann da beim Tag der offenen Tür. Ich hatte damals meines Erachtens nach gar keine Vorstellung, was BWL überhaupt ist. Das Einzige, was ich wusste, ist, viele machen das, es geht recht schnell. Es ist irgendwie so was mit Wirtschaft und theoretisch kann man da in jedes Unternehmen gehen. Das war es dann auch schon. Ich fand den Tag der offenen Tür damals irgendwie sehr cool und irgendwie sehr spannend und fand die Atmosphäre da einfach schön und habe mich dann da beworben. Es war auch einfach die einzige Bewerbung, die ich geschrieben habe. Das hat halt geklappt. Das ist, glaube ich, auch ganz smart gemacht, weil es immer weit vor den klassischen Unis ist. Und als dann die Möglichkeit gab, habe ich gesagt, naja gut, dann probiere ich das einfach mal. Aber absoluter Zufallsgriff.
Du hast mal gesagt, dass du euch selbst nicht Geld geben würdest am Anfang.
Mhm, ja.
Und das ist vielleicht so ein interessanter Punkt, mal drüber mehr zu erfahren, weil du zum einen, also du bist ja wirklich dann oft in dieser Situation da, wir wollen was starten, müssen Ressourcen haben, das heißt, wir müssen externes Kapital mit aufnehmen, um das zu ermöglichen, was wir hier machen wollen. Und nur gibt uns keiner Geld da draußen, ne? Und jetzt sagst du sogar selbst, wir hätten uns nicht das Geld gegeben. Was würdest du jetzt Menschen empfehlen oder vielleicht aus deiner Erfahrung teilen, was sie tun können, damit sie das nicht über sich selbst auch mal sagen? Ich hätte mir damals auch kein Geld gegeben.
Wow, also schwierig. Ich sitze ja jetzt manchmal auf der anderen Seite und mache hier und da ein paar Angel Investments. Und ich denke es immer noch sehr häufig. Und ich weiß gar nicht, ob ich damals hätte etwas machen können, was mein heutiges Ich sozusagen überzeugt hätte. Mhm. Ganz schwierig. Also ich habe das, also persönlich muss ich sagen, wenn ich ein Angel-Investment mache, dann interessiert mich eigentlich vorrangig diese Machermentalität der Person. Und das ist eigentlich am Ende des Tages das, was mich bewegt, weil ich bisher auch noch kein einziges Thema jetzt vorliegen hatte, wo ich so gedacht habe, boah, krass, das ist, also wird das krasseste Geschäft oder so. Und das war auch bei Kidness bei mir selbst nicht so. Also ich glaube, ich habe da einfach nicht so dieses, also es liegt mir irgendwie nicht, zu sagen, ich beurteile jetzt wirklich dieses Geschäftsmodell. Ich sehe immer, ja, also in vielen von diesen Modellen immer viele Opportunitäten, aber auch extrem viel natürlich, was schief gehen kann. Und am Ende des Tages investiere ich immer dann, wenn ich an diese Person glaube und wenn ich glaube, die Person hat dieses Durchhaltevermögen, dann halt auch, wenn es extrem schief geht, dann nochmal zu sagen, okay, ich mache das irgendwie anders und irgendwie wird das dann schon klappen. Klar muss irgendwie auch die Industrie und der Markt irgendwie auch spannend sein. Aber wie viele enden am Ende wirklich mit dem Geschäft, was sie sich ursprünglich mal vorgestellt haben? Also ich glaube tatsächlich eigentlich recht wenige und deswegen kommt es halt ganz stark auf die Person an. So. Und ja, ich weiß nicht, ich kann mir gar nicht vorstellen, wie das vielleicht damals so war, als ich gepitcht habe. Aber vielleicht hatte ich das zum Teil. Vielleicht haben wir deswegen auch ein paar dann doch irgendwie am Ende des Tages überzeugt bekommen. Genau, aber natürlich hat man da in dem Alter auch mit der Erfahrung nicht wirklich irgendwas vorzuweisen. Also wir hatten ja nichts. Also wir konnten ja wirklich nichts von dem, was wir da irgendwie auf dem Papier gebraucht hätten, außer dass wir halt BWL studiert haben. Gut, das ist jetzt ungefähr so das, was du so am wenigsten, also am ehesten substituieren kannst mit anderen Personen. Ja, aber wir hatten halt irgendwie einfach so diese Leidenschaft. Und ich kann das gar nicht genau fassen. Wenn ich mir andere anschaue, dann ist das auch das, wonach ich suche, diesen Spark.
Ja.
Ich habe noch
eine Nachfrage. Dann eine würde ich, Nachfrage. Ah, gut, Nachfrage okay. Zu dem Thema, aber ich würde shiften ein bisschen in eine andere Richtung.
Ja, ich habe noch eine Nachfrage.
Ich würde abzweigen. Du willst noch einen Schritt zurück.
Ich will noch einen Schritt zurück. Noch eine Nachfrage, also weil du jetzt gerade so ein bisschen beschrieben hast, vielleicht auch nicht das Vertrauen am Anfang gehabt zu haben in die eigene Idee, in das eigene Unternehmen und zu sagen so, naja, also ich würde mir kein Geld geben, ist ja auch schon mal wirklich eine krasse Aussage. Jetzt mal fast forward. Wie und was sind deine Ratschläge oder deine Tipps? Wie geht man dann nicht nur mit den Rückschlägen um, sondern oder mit schwierigen Situationen, sondern wie geht man vor allem auch mit Erfolg um? Also das heißt, wenn dann so diese Aufwärtswelle kommt und man merkt, wow, irgendwie, wir haben eine Runde gemacht, wir haben super Presse, die Zahlen gehen nach oben, wir können das Team vergrößern, wir können in
Tim
andere
Cook war da.
Tim ja. Cook war da, Tim wir Cook können in andere Märkte gehen. Wie geht man mit diesem Erfolg dann um?
Ja, die Feste feiern, wie sie kommen, auf jeden Fall. Also einfach auch genießen, diesen Moment wahnsinnig genießen. Ich finde, der Moment ist schon so weniger, also ich würde ihn weniger bezeichnen als so eine Art Aufbau. Ich habe das nie selber so als Aufbau erlebt. Dann kommt immer mehr dazu und irgendwann ist man halt weit oben oder so. Sondern es waren eher so Ausschläge. Also so, boah, heute kam Tim Cook vorbei, wie krass ist das bitte so.
Und der nächste Tag kann schon wieder irgendwie...
Genau, und am nächsten Tag hockt man dann da und sieht, dass einer sich wieder darüber beschwert, dass irgendein Feature in der App gerade nicht funktioniert. Ja, das wirklich einfach feiern und genießen und wirklich mitnehmen in dem Moment und wirklich auch mal da die Sau rauslassen. Also auch vielleicht gerade auch, weil es uns jetzt gerade so fehlt, aber ich finde so wirklich diese Erfolge auch feiern und auch sich daran, also auch immer wieder kalibrieren, einen Erfolg zu feiern. Ich finde, was uns zum Teil manchmal so verloren gegangen ist, ist, boah, die erste Million Installs, die haben wir so krass gefeiert. Ne? Also heute, wenn eine Million Installs dazu kommt, niemand weiß das. Also keiner bemerkt das überhaupt. Und wie krass das eigentlich ist, dass wir uns das gar nicht mehr anschauen. Und ich denke eigentlich immer, wir müssen immer wieder versuchen auch zu überlegen, diese Erfolge auch gemeinsam zu feiern. Denn das Team rückt ja auch nach und neue kommen hinzu. Und das ist so, wie können wir eigentlich... diese Kultur auch fördern, des gemeinsamen Feierns und irgendwie auch diesen Erfolg feiern, denn im Tagtäglichen hören wir ja viel mehr, oh, das geht nicht und das geht nicht, das muss schneller und wie auch immer. Und das kommt dann schon halt wirklich am nächsten Tag. Ne? Also man kann es echt nicht anders sagen. Ich finde wirklich, wir machen eine Party und dann am nächsten Tag ist halt das Aufräumen so vielleicht. Und dann geht es aber schon wieder im Day-to-Day irgendwie weiter. Und natürlich sozusagen nicht abzuheben und zu denken, das wird jetzt immer so sein. Aber das war zum Beispiel was, ich habe es immer eher als Ausschlag wahrgenommen. Das heißt, damit war ich, glaube ich, vielleicht nie so wahrhaft konfrontiert. Das ist vielleicht in anderen Businesses anders, wo es wirklich sehr lange steil nach oben geht. Ich habe es immer eher so als Ausschläge wahrgenommen und würde immer sagen, wirklich, also das auch mitnehmen und voller Freude mitnehmen und auch mal voller Freude zurückdenken. Und der Alltag holt einen schon schnell genug wieder.
Ich habe eure App Kitchen Stories schon lange auf dem Handy gehabt. Ich weiß nicht mehr genau wann. Was ich auf jeden Fall wahrgenommen habe, sind die unterschiedlichen Iterationen, die ihr so gehabt habt, auch von der Nutzbarkeit, Feature Set, wie es aussieht, Look and Feel und so weiter. Welches Rezept hast du gefunden, damit Rezepte funktionieren? Also, was ist euer Rezept, ja, wie ihr es hinbekommt, Inhalte zum Thema Food schriftlich oder textlich und Video mit einer Integration von Community, mit Bewertungen etc. nach Kategorien. Also wie kriegt ihr das so zusammen? Also habt ihr für euch eine Formel gefunden, die wirklich gut funktioniert und was davon kannst du teilen? Also was davon kannst du von euren Erkenntnissen da teilen, was gut funktioniert in diesem Rezept, ja, anhand der Zutaten.
Also wenn du eine perfekte Formel findest, nennen sie mir. Wir strugglen auf jeden Fall noch. Es ist bei uns, glaube ich, eine Mischung. Also ich war ja bei uns immer für das Produkt verantwortlich und habe selber wirklich so sehr lange, also vielleicht die ersten paar Jahre immer noch wirklich die Mocks gezeichnet, also wirklich jeden einzelnen Screen. Und das war am Ende des Tages natürlich ganz viel Gut-Feeling. Und ich würde auch nach wie vor sagen, dass wenn man irgendwie was, wirklich was Neues erzeugen möchte, dann ist es vielleicht auch ganz viel Gut-Feeling. Vielleicht ist das auch okay. Ich bin nicht so der krasse Verfechter und jetzt mein Produktteam darf nicht zuhören. von diesem Testing und, ne, und so, diese Strategie. Ich verstehe das, dass das funktionieren kann für Verbesserungen, so im 15, 20, vielleicht 50% Bereich. Aber für ein 5x oder ein 10x hilft mir halt ein Testing einfach nicht. Und was.
Also Testing in dem Fall, da könnte sowas sein wie eine Zielgruppenanalyse, ein Panel,
genau, sowas.
Marktrecherche.
Genau, eine Fokusgruppe.
Ganz viele Annahmen.
Genau, ja. Oder irgendwie, ne, das hier nochmal nach rechts schieben, das hier nochmal nach links, auf dem Device das so zeigen, auf dem anderen so. Das ist alles extrem wichtig in der Produktentwicklung, das machen wir auch tagtäglich. Aber wenn man jetzt wirklich was Neues auf den Markt bringt oder irgendwie einen gewissen Markt nochmal neu denken möchte oder ein Feature neu denken möchte, dann also bin ich definitiv jemand, der einfach sagt, ich muss das auch zu einem Großteil aus dem Gut-Feeling heraus machen und dann kann ich das, was ich da habe, challengen lassen. Aber ich muss auch zu einem gewissen Teil einfach sagen, okay, ich glaube, so ist es besser. Und ich finde, so aus der Produktsicht heraus ist es, was ich häufig vielleicht auch mal mitgebe, auch wenn ich mit anderen ihre Produkte anschaue. Und ich finde, das ist so einer der häufigsten Fragen, kannst du mir die App anschauen? Ne? Und für mich ist es einfach so, okay, wenn du die App selber öffnest und überlegst dir wirklich, du bist halt jetzt dieser Nutzer, ist das denn wirklich gerade intuitiv, was du da machst? Und ich finde so dieses, wenn man sich das wirklich mal vor Augen hält, dann weiß man ganz häufig schon selbst, was da irgendwie auch nicht so stimmt. So und das halt wirklich auch so anzunehmen und nicht sozusagen so verfestigt darauf sein, dass man eine gewisse Funktionalität übermitteln möchte, sondern einfach diese Leichtigkeit der Erfahrung irgendwie. Ich glaube nicht, dass wirklich so ein Rezept in dem Sinne ist, aber manchmal würde ich mir wünschen, einfach zu sagen, okay, aber guck doch einfach mal ehrlich drauf. So, hast du jetzt Bock? Keine Ahnung, erst halt 5 Anmeldescreens zu machen. Nee, also hätte ich halt auch nicht. Also wenn ich jetzt gerade irgendwo unterwegs bin und mir das gerade gezogen habe, will ich halt einfach nicht. So, also so ganz viele Sachen sind eigentlich, glaube ich, intuitiv da, wenn man sich selbst als Konsument sieht und auch sich selbst vorstellt. Und diese Intuition, die finde ich, ist wirklich, wirklich immer wichtig. Neben diesem ganzen Thema, ne, also Produktentwicklung, Design Thinking und alles, was wir da in dem Bereich haben, ist es halt auch super wichtig ist, was wirklich viele machen, glaube ich persönlich so ganz ohne dieses Gut-Feeling und Fingerspitzengefühl einfach fürs eigene Produkt. Das ist schwierig.
Und wenn ihr jetzt nach vorne denkt, so die, also wie kannst du über die Zukunft reden? Also kannst du über Dinge reden, die ihr so geplant habt aus den 7 Jahren Erfahrung, die jetzt so bei, besonders was so die Inhalte angeht mit Video und dieses Zwischenspiel zwischen diesen Zutaten von dem Rezept, ja. Kitchen Stories. Wie, also was können wir da erwarten oder worauf können wir uns freuen? Was wollt ihr noch machen?
Ja, also ich kann auf jeden Fall so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Also was uns als Kitchen Stories auszeichnet, für mich sind das immer sozusagen drei große Bausteine. Das eine, was wir nennen so Everyday Recipes. Also es muss wirklich relevant sein, dass du dein Chicken Katsu, jedes Mal, wenn du kommst, kannst du das einfach machen. Und wir reden hier nicht davon, dass man extrem viel Zeit investieren muss, sondern wir reden davon, dass Leute wirklich auch mal dienstagsabends was Neues probieren können. Und wie können wir es schaffen, solche Inhalte zu kreieren, die halt wirklich Everyday sind, wo sich die Leute rantrauen? Was wir jetzt für die Zukunft planen, was heute noch nicht so sehr Bestandteil ist, ist eben, dass wir noch viel persönlicher werden und noch viel mehr persönliche Geschichten erzählen. Ich habe vorhin gesagt, wir haben das ohne Gesichter gestartet. Wir wollten nicht, dass Gesichter für diese Plattform stehen. Und wir merken jetzt, wir sind an einer gewissen Größe angekommen, wo wir dem Produkt noch viel mehr Seele verleihen müssen. Und das heißt, wir bauen jetzt unsere eigenen Testimonials auf. Die bauen wir jetzt gerade aus unserem Team heraus auf. Und wir möchten einfach jeden Tag es schaffen, dass Menschen da draußen, die mit uns kochen, merken, boah, das ist einfach und das geht und ich kann das. Und vielleicht gefallen mir die Rezepte von der Person ein bisschen besser als der von anderen, aber das ist halt was Natürliches, was wir auch bedienen möchten. Da wird man definitiv deutlich mehr von uns sehen und hoffentlich wird es noch viel persönlicher sein einfach und Einzug in das Leben der Menschen finden. Das zweite Thema ist für uns intuitive Technologie, also Intuitive Technology ist so das zweite, was uns auszeichnet, eben so dieses, dass sich das einfach gut anfühlt, wenn ich das benutze und dass ich einfach sehr schnell verstehe, wie ich das Produkt benutzen kann. Und was da für mich wahnsinnig spannend ist, ist, dass das Thema Kochen halt nach wie vor noch sehr analog verstanden wird. Aber eigentlich ist es so, dieses ganze Thema kann man sozusagen digital schon auch sehr gut erfassen. Ich werde natürlich nie am Herd dann dabei stehen und irgendwie gucken, was jemand macht. Aber was für uns spannend ist, ist ja irgendwie, wie können wir eigentlich herausfinden, was das Kochverhalten einer Person ausmacht. Und ich sage immer, das ist so, ist verhaltensgesteuert. Ja, jeder kocht halt eigentlich immer wieder das Gleiche, wenn er einmal was gefunden hat, so wie den Pizzaabend oder das Katsu, dann wird das immer wieder gemacht. Und normalerweise ist es auch so, dass, also der Durchschnittsdeutsche kennt nur so 5 Rezepte. Auswendig.
Ja. 5.
Ja. Also, wenn man jetzt nicht, ne, jede Abwandlung irgendwie mitzählt, sondern wirklich, also 5 Rezepte, ne? Also eine Lasagne, welche vielleicht sind? Eine Pizza.
Rührei, oder, Pasta, ne? Also, Rührei, Spaghetti.
Pasta, ne? Also, es ist wirklich, also Suppe. Recht limitiert. Daran arbeiten wir.
Wurst. Schnitzel.
Kartoffelgratin. Nee, aber es ist eben so, dass wir tatsächlich technisch auch versuchen, zu überlegen, wie können wir dieses Kochverhalten eines Nutzers oder eher einer Nutzerkohorte, also man guckt sich das ja nicht individuell an, sondern von Gruppen an, wie können wir das charakterisierend, basierend auf den Zutaten der Zeit und so weiter. Denn jeder sucht irgendwie nach einem einfachen Rezept, aber einfach ist ja nicht ein Zustand, sondern ist irgendwie eine Differenz zwischen was ich kann und was verlangt wird. Und das ist das, was wir uns eigentlich anschauen. Also wie können wir basierend eben auf unserer Datenbasis, die durchaus auch sehr groß ist, weil wir ja die Plattform selbst bedienen, alles natürlich hoch anonym und nach DSGVO, aber wie können wir herausfinden, wie wir dieses Kochverhalten charakterisieren können, um so bessere Vorschläge zu machen, die sozusagen nah genug an dieser Comfort Zone sind, aber dich doch ein bisschen darüber hinaus schubsen und basierend darauf halt hoffentlich irgendwann das besser bedienen zu können.
Habt ihr eine Vorstellung davon, wenn du sagst, Durchschnittsdeutsche 5 Rezepte, habt ihr eine Vorstellung davon, was eure Nutzer, NutzerInnen an durchschnittlich Rezepten nachkochen, also was eure Ambition da ist oder was eure Vorstellung ist?
Was ist unsere Vorstellung? Also es ist, also man kann das so pauschal sehr schwer sagen, weil es sozusagen sehr stark an der Nutzergruppe natürlich hängt. Es gibt halt Leute, die kochen 2-3 Mal die Woche, dann gibt es halt Leute, die kochen 2-3 Mal im Monat. Und natürlich wollen wir mehr von den Leuten, die 2-3 Mal die Woche mit uns kochen. Wir sind uns aber auch bewusst, dass natürlich Kochen etwas ist, wo man sich wahnsinnig viele Inspirationsquellen sucht. Also es ist sehr unwahrscheinlich, dass wir Leute haben, die nur mit Kitchen Stories kochen. Gibt es bestimmt auch, super. Aber viele suchen sich sicherlich Inspiration auch woanders. Aber wir versuchen das alles in Kitchen Stories abzudecken. Es gibt jetzt auch ein Feature, wo man sich über Kochbuch Plus sozusagen sich Rezepte aus der ganzen Welt praktisch sich in Kitchen Stories direkt mit einem Knopf per Website zum Beispiel reinspeichern kann und das in unserem Gefühl sozusagen miterleben kann. Aber was wir uns anschauen ist zum Beispiel, ne, also durchschnittlich braucht bei uns ein Kunde circa 11 Rezepte, bis er sich entscheidet, was er denn tatsächlich kocht.
Wirklich? Also er schaut sich 11 Rezepte an?
Ja,
wow.
Genau, also schon eine Menge, ne, also das ist schon ganz gut. Oder wir wissen, dass unter der Woche leichter gekocht wird, also und auch gesünder, wenn man dieses Wort verwenden darf, ist immer ganz schwierig im Food gesund zu sagen, aber healthy-ish, besser gekocht wird als jetzt am Wochenende, wo deutlich schwerer gekocht wird. Wir wissen, dass in Deutschland zum Beispiel die Zwischeneinkäufe, also samstags wird immer viel eingekauft, aber die Zwischeneinkäufe werden dienstags gemacht. Wir wissen, dass wir einen sehr großen Anteil an Menschen haben, die spontan entscheiden, was sie kochen. Das heißt, zwischen sozusagen Entscheidung und Kochvorgang liegen bei uns 6 Stunden. Das heißt, wirklich so dieses Morgens-Abends-Thema zum Beispiel oder abends-nächster Tag. Also das sind ganz, ganz viele so super interessante Daten natürlich auch, die wir uns anschauen und wo wir natürlich schauen können, wie können wir das Kochverhalten einfach noch mehr fördern. Also wie können wir es hinbekommen, dass Leute einfach mehr selbst kochen. Genau, ja. Ah, lastly, muss ja noch der dritte Punkt, den habe ich ja noch gar nicht erwähnt.
Ja, stimmt. Der zweite
bisschen,
Punkt war
aus. Bisschen abgehakt. Aber der ist mir sehr wichtig.
Arbeit gerade übernommen.
Nein, aber der ist mir tatsächlich sehr wichtig, weil der uns wirklich auch extrem krass unterscheidet. Und das ist für uns dieses Thema der sozusagen internationalen Community, weil wir einer der wenigen Plattformen sind, die das wirklich international betreiben. Und wir sind nicht sozusagen rein amerikanisch oder so, aber wir haben wirklich Menschen from all over the world, die sich bei uns einfach unterhalten auf der Plattform und sich über Food austauschen. Und das leben wir nicht nur sozusagen als Firma und im Team. Wir haben, glaube ich, im Team 16, 17 Internationalitäten oder so, wenn man jetzt nur nach Pass geht. Wir sind 50 Leute. Und in unseren Testimonien zum Beispiel zeigen wir das auch. Also wir sprechen nicht rein Deutsch, wir haben auch Englischsprachige mit dabei, die aber Englisch als Muttersprache haben, Australier, Amerikaner und Co., aber auch eine Chinesin. Also wir versuchen wirklich das Thema Food auch international und global zu verstehen und einfach Neues zu zeigen, was man irgendwie auch machen kann. Und ja, dieses ganze Community Thema ist einfach für das Thema Kochen und Genuss unabdinglich. Ne? Also irgendwie gemeinsam teilen, erleben, berichten und sich austauschen. Genau. Und daher so dieser Dreiklang, das sind so die Themen, an denen wir arbeiten, und auch im Community-Bereich wird noch einiges kommen sozusagen, das ist noch nicht ganz spruchreif. Aber so, ne, Everyday Recipes, Intuitive Technology, International Community, das sind so die Sachen, die uns irgendwie bewegen und wo wir auch noch mehr sehen werden, hoffentlich. Mhm.
Ganz kurz zur Nachfrage, bevor wir die das Ende einleiten. Du bist selbst ja in China geboren, ne, und dann als junges Mädchen nach Deutschland gekommen mit deiner Familie. Inwiefern spielt die chinesische Kultur, die natürlich auch eine sehr reiche Koch- oder Food-Kultur und auch Historie hat, inwiefern verbindest du diese beiden Kulturen? Mhm. Oder inwiefern spielen die eine Rolle für dich auch persönlich?
Ja, also tatsächlich, also firmenseitig, das ist ja ganz spannend, dass wir das direkt zu Beginn genutzt haben. Also als wir zu Beginn wussten, so eine App, das ist natürlich schön, kannst du per Knopfdruck eigentlich international sein, haben wir uns Chinesisch direkt nach Englisch sozusagen vorgenommen als Internationalisierungssprache. Aber eigentlich nur, weil meine Mutter die Ehre hatte, alles zu übersetzen und uns darin zu unterstützen, das zu machen.
Family Business.
Genau. Das war einfach so die nächstbeste Ressource halt, die wir
International Growth mit der Familie.
Ja. Genau, genau.
Die war dann Chief Copywriter.
Ja, genau. Und so kommt das manchmal. Also klar, Englisch konnten wir selber, haben wir dann irgendwie selbst gemacht und Korrektur gelesen. Chinesisch hat sie dann halt gemacht. Lange Zeit war China unser größter Markt tatsächlich. Und wir haben uns ein bisschen dann davon abgewandt, jetzt auch einfach, weil es nochmal ein ganz anderer Markt ist. Also wenn man den jetzt nochmal so richtig beackern möchte, dann muss man einfach auch rübergehen. Das schafft man einfach aus Deutschland heraus nicht. Und haben uns dem so ein bisschen abgewandt. Das ist immer so eine Hintertür, die wir uns ein bisschen offen lassen. Wir haben auch nach wie vor eine sehr rege chinesische Community tatsächlich auf unserer Plattform. Genau, aber das ist etwas, was uns lange Zeit geprägt hat. Also wir hatten immer, immer viele chinesische Mitarbeiter und auch immer noch.
Aha. Siri möchte mitsprechen.
genau. Also von daher, das hat unsere Firma schon, glaube ich, insofern immer geprägt, als dass wir wirklich immer auch chinesische Mitarbeiterinnen tatsächlich fast, nicht ausschließlich, aber zum Großteil immer in unserem Team haben und auch hatten. Und es beeinflusst insofern sozusagen das, was wir machen, weil wir lange Zeit das als einen extrem wichtigen Markt auch gesehen haben. Also das ganze Thema chinesischer Markt, wir haben uns natürlich schon häufiger gefragt, lag das jetzt daran, dass wir das einfach gemacht haben, weil ich den Background habe und deswegen hat das irgendwie ganz gut funktioniert und die anderen eben nicht, oder war das jetzt Zufall oder wäre das so oder so gekommen, wissen wir de facto nicht. Für mich persönlich spielt das natürlich schon eine wichtige Rolle, ja, also klar, also auch insbesondere meine Eltern, aber jetzt auch natürlich mit so einem eigenen kleinen Sohn, ja, der jetzt auch bestenfalls halt zweisprachig aufwächst und Co., ist es immer wahnsinnig präsent, auch als Thema, und chinesisches Essen, muss ich natürlich auch sagen, ist unabdinglich.
Ja, gut. Da muss ich noch besser werden in dem Bereich.
Das ist genau das, Respekt, ne, vor, das zu kochen, weil ich mir das immer so kompliziert vorstelle. Ne? Also
Genau, und ich glaube, ja, dafür sind wir auch da, auch mit Kitchen Stories. Ne? Also wirklich sozusagen auch internationale Küchen leichter verständlich
zu machen. Den Respekt zu nehmen davor. Ja, ne?
Das also ist das war auch mein Zugang zu eurer App. Ne? Also der Katsu, dann gibt es dann eine indische Dalsuppe, die ich super gerne mache. Oder das Stir-Fried Chicken auf eine sehr simple Art und Weise. Ne? Also da gibt's das ist, finde ich, dann interessant. Ne? Also die Sachen dann zu entdecken und auch rauszufinden, dass es gar nicht so schwierig ist, das auch alles zu machen.
Ja,
ne?
Genau. Ja.
Wir kommen zum Abschluss.
Ende. Wir haben drei Abschlussfragen, die wir immer stellen. Isa startet mit der ersten.
Genau, wir fragen immer unsere Gästin, welche Frage sie an die nächste Gästin hat, ohne zu wissen, wer kommt, wer zum Gespräch kommt. Und wir haben genau diese Frage Emilia Rohr gestellt. Ich weiß nicht, ob du sie kennst. Autorin, hat gerade ein Buch veröffentlicht, Why We Matter, das Ende der Unterdrückung. Großartiges Buch, großartige Autorin. Und sie ist auch noch Gründerin vom Center for Intersectional Justice. Ganz fantastische Frau. Und diese Frage haben wir sie gestellt. Und ihre Frage an dich ist, wie definierst du deinen Selbstwert? Wenn du dich selbst betrachtest, was ist dein Selbstwert?
Okay, das ist eine intensive Frage. Wie definiere ich meinen Selbstwert? Ich glaube, primär definiere ich es darüber, was ich für die Menschen, die mir sehr nahe stehen oder die mir viel bedeuten, was ich denen geben kann. Und auch den Kreis darüber hinaus, wie ich dort positiven Einfluss erzeugen kann. Ich glaube, das würde ich so als Wert definieren. Ja.
Machst du dir häufiger Gedanken darüber? Also so wie du antwortest?
Ja, also tatsächlich ist das ein Thema, was ich bin auch Teil der EO-Organisation, wo wir viel auch über solche Themen reden und so. Das ist zum Beispiel auch ein Thema, was mich auch da viel beschäftigt hat. Und ja, ich glaube, das ist ein bisschen so zu trennen. Also die Frage sozusagen, was macht mich eigentlich zufrieden? Was möchte ich in meinem Leben irgendwie mal erreichen oder so? Also für mich. Aber was mich halt zufrieden und happy macht, ist irgendwie halt klar, auch für irgendwie eine geile Firma zu haben und irgendwie mit irgendwie Sachen leisten zu können oder so. Aber was mir mehr gibt, ist irgendwie zu sehen, was es den anderen gibt. Und ich habe das auch für mich in der Firma sehr stark gemerkt, dass einfach das, wo ich glaube, meine wahre Stärke drin zu finden, ist, es zu schaffen, das Team so zu motivieren und denen zu helfen, sich so zu entwickeln, dass es ihnen Spaß macht, diese Arbeit zu machen. Und deswegen glaube ich, dass es irgendwo da in diese Richtung geht, ohne dass ich es vielleicht ganz konkret fassen kann. Aber ja, irgendwo da in die Richtung.
Und welche Frage würdest du stellen, wenn du nicht weißt?
Jetzt fühle ich mich ja so richtig hier.
Das
war eine sehr tiefgründige Frage. Deswegen, ich kenne natürlich diese Frage. tatsächlich hatte ich eher mit einer einfacheren Frage gedacht. Und zwar, würde es mich von der nächsten Gästin interessieren, was denn vielleicht so das Gericht ist, was sie mal kochen gelernt, genießen gelernt hat, was vielleicht etwas in ihr verändert hat.
Schöne Frage.
Wir schalten ein bisschen nach vorne, ein paar Jahre, und du sitzt, wo auch immer du gerne sitzt, wenn du inspiriert bist oder nachdenkst, und schreibst an deinem eigenen Buch. Und kommt die große Frage vor der Abgabe dann zur Lektorin, die dann sagt, so Mengting, was ist denn der Titel des Buchs? Was würdest du sagen? Also das Buch ist natürlich ein Buch über dein Leben, das muss man dazu sagen. Welchem Titel würdest du deinem Buch geben?
Ich würde meinem Buch den Titel geben, Alles jetzt, nichts später, was auch die sozusagen, wofür auch die Initialen unserer GmbH stehen, die hinter Kitchen Story steht, die heißt nämlich AJS, New Media GmbH. Und Alles jetzt, nichts später war damals tatsächlich, darf man hier ein Werbespruch einer großen wie sagt man, Drinks-Firma, den wir auf einer dieser random Postkarten gefunden haben, die immer irgendwo hängen. Und ja, als wir so ein bisschen ziellos durch Berlin gelaufen sind und noch in der Entscheidungsphase waren, ist uns diese Postkarte entgegengekommen. Und wir haben gedacht, das müssen wir jetzt machen einfach. Und das ist, glaube ich, auch ein Motto, was ich in vielerlei anderer Hinsicht in meinem Leben auch verfolge. Also dementsprechend würde es vielleicht diesen Titel bekommen.
Sehr schönes Motto und vielen Dank, dass du jetzt bei uns warst und nicht später.
Genau.
Das hat mir ganz viel oder uns ganz viel Freude bereitet, dass du unsere Einladung angenommen hast und aus deinem Leben erzählt hast und was ihr erreicht habt, was ihr vorhabt. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr beeindruckend zu sehen, in welchen millionenfach downloadeten Applikationen im Food-Bereich ist, in 150 Ländern, also fast auf der gesamten Welt verfügbar und Zugang, Menschenzugang gibt zu Inspiration, selbst kochen zu wollen und das, diese Hürde zu senken. Also vielen Dank dafür. Ich nutze die App total gerne. Ich habe in meinen Likes oder in meinen Favoriten habe ich eine Liste von wahrscheinlich 50 Rezepten, von denen ich die, wie besagt, genannte 5 bis 10 oder so schon genutzt habe. Also ich habe noch was vor und ich bleibe dran. Danke
das
dir, Mengting.
Danke dir für deine Zeit. Und
vielen Dank.
Die vielen guten Gedanken und vor allem auch vielen, ja, so Ratschläge, ne, die, glaube ich, in Situationen, in denen Hörer und Hörerinnen entweder schon sind oder waren oder kommen werden, glaube ich, sehr hilfreich sein können. Vielen, vielen Dank.
Als Checkout, wo möchtest du die HörerInnen verweisen, die vielleicht mehr über dich erfahren möchten oder über Kitchen Stories? Was würdest du da noch als Shoutout rausgeben?
Ja, also als Shoutout würde ich auf jeden Fall rausgeben, wer es noch nicht ausprobiert hat, auf jeden Fall die App mal herunterladen, sich das anschauen oder auch die Website. Über mich findet man da gar nicht so wahnsinnig viel, wie schon besagt, aber ein bisschen was wird man da finden, auch über unsere Website und über den über uns Bereich und natürlich gerne über jegliche Social Media Kanäle, insbesondere aber Instagram, auch Kitchen Stories folgen.
Super.
Danke dir.
Schreiben wir in die Shownotes rein, findet ihr alles. Danke dir.
Vielen Dank euch.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns, dass du dabei warst. Und wenn du magst, kannst du uns natürlich helfen, den Role Models Podcast noch sichtbarer zu machen. Teile diese Folge gerne mit deinen Freundinnen und Freunden, deinen Kolleginnen und Kollegen und deinen Bekannten und Verwandten. Und du findest uns natürlich auch in den sozialen Medien auf Instagram, auf Twitter und auf LinkedIn. Und zudem kannst du dich auf rawmodels.co für unsere Newsletter eintragen, denn dann bekommst du pünktlich zur neuen Episode immer eine E-Mail in deine Inbox. Und worüber wir uns natürlich besonders freuen, ist dein Feedback und die Anregung und natürlich die Bewertung auf Apple Podcast.
Ja, und wenn dir diese Folge gefallen hat und du dich vielleicht weiterhin auch für das Thema UnternehmerInnentum interessierst, dann hör dir unbedingt auch folgende Episoden an, und zwar Episode Nummer 11 mit Julia Bösch. Sie ist die Gründerin von Outfitry. Oder Episode Nummer 30 mit der Gründerin von Uja, Kathi Ernst. Also vielen Dank nochmal fürs Zuhören. Vielen Dank auch an unsere Partner Schieß Mercedes und Pilot für die Unterstützung dieser Folge. Und vielen Dank an Jasmin Stuckinger für deine tolle redaktionelle Arbeit in dieser Folge. Wir hören uns wieder in 2 Wochen. Bis dahin macht's gut, habt eine gute Zeit, passt auf euch auf. Euer David.
Und eure Isa.